Hallo zusammen, hier ist dein Aktienbuddy Philipp von MVI mit frischen News für alle Trader und Investoren da draußen. Du bist auf der Suche nach einer Plattform, die nicht nur zuverlässig, sondern auch ständig ihr Angebot verbessert? Dann haben wir heute wieder etwas ganz Besonderes für dich, nämlich unseren alten Partner Just Trade, und der hat sein Sortiment erweitert. Jetzt neu gibt es bei Just Trade attraktive Zertifikate von Top-Emittenten wie Morgan Stanley und der DZ Bank. Damit erweitert Just Trade nicht nur seine beeindruckende Palette an Finanzinstrumenten, sondern bietet auch dir die Möglichkeit, an insgesamt 6 außerbörslichen Handelsplätzen aktiv zu werden. Und das Beste, bei Just Trade kannst du jetzt aus über 1,2 Millionen Zertifikaten und Optionsscheinen wählen. Ob du auf Gold, Silber oder etwas ganz anderes setzen willst, Just Trade macht es möglich. Und für alle, die sich für den Schweizer Markt interessieren, Just Trade ermöglicht nun auch den Handel mit über 100 Schweizer Aktien für nur 2 Euro Orderprovision. Bist du bereit, dieses tolle Angebot dir jetzt einmal genauer anzuschauen? Dann schau mal in die Shownotes oder ganz einfach unter www.justtrade.com/Premium-Partner vorbei und erfahre so mehr zu diesen tollen neuen Angeboten. Dazu gibt es von Just Trade auch noch 25 Euro Startguthaben, wenn du dich über den Link in den Shownotes anmeldest. Glaub mir, du wirst es nicht bereuen. Das war's mit der Werbung und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Podcast. Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge. Schön, Philipp, dass Bonjour. Wir hier wieder zusammensitzen. Ja, ja, nach endlich. Dem Pleiten, Pech und Pannen der letzten Woche, als wir eben dann nicht zusammenkamen, nicht mal remote konnten wir nachlegen. Und so erfolgt jetzt die Folge Nummer 257. Ja. Jetzt noch kaufen heißt heute hier die Folge. Also sprich, hier könnte man eventuell noch Schnäppchen ergattern. Philipp. Ja. Die Grünen haben abgedankt, zumindest ein paar davon. Wir machen das nicht, auch wenn wir in Verantwortung gehen müssten, ne, weil wir ja letzte Woche nichts geliefert haben. Aber Philipp, wie war deine Woche und warum mussten wir die Zuschauer?
Es lag an mir. Ich habe mein Mikrofon vergessen und war in Amsterdam ganz traurig. Ja. Und es tut mir auch wirklich aufrichtig leid. Und das Schlimmste war ja, ich hatte ja extra mir für die Folge hier so einen portablen Mikrofonhalter geholt und Handy halt für die Kamera. Hatte alles dabei, bis auf das Mikro.
Ja, naja, sinnlos. Ja. Ja. Ohne Mikro ist halt doof, ne?
Also tut mir echt leid, aber dafür wird es heute noch viel, viel besser von der Qualität her, Marcel. Wir haben tolle Themen mit dabei. Was habe ich heute mitgebracht? The trend is your friend, ja? Also eine alte Trader-Weisheit. Ich werde ja schon öfter mal als Trader bei 2 ja. Köpfe, ein Depot auch beurteilt. Dann schauen wir uns mal an, was wird denn jetzt eigentlich mit Intel passieren? Es gibt viele Gerüchte. Wir haben auch noch die Lindner-Rente. Wir müssen noch mal kurz da ein bisschen ins Klare reinbringen, um was da so abgeht. Und natürlich, mein Flop der Woche geht an, dass ich glaube, das Arbeitsministerium ist mit dafür zuständig, weil Arbeit in Deutschland muss sich ja lohnen und deswegen müssen auch andere dafür zahlen. Dann haben wir richtig coole Schnäppchenideen mit dabei. Ich habe 2 mitgebracht. Und bei dem einen ist es eine REIT, die nachhaltig investiert, und wir sprechen auch gleich nochmal über den Energiehunger. Und dann, wo ich im Überlegen bin, stumpf in den Zykliker zu investieren, ist auch nochmal eine Idee, könnte man sogar als nachhaltiges, mal als Carsharing bezeichnen vielleicht, Supermobility. Also bleibt auf jeden Fall dran, es gibt wieder spannende Sachen. Und bevor Marcel euch jetzt sagt, warum ihr noch dranbleiben müsst, beachtet unseren Disclaimer natürlich, alles was wir hier erzählen, ist vermutlich komplett falsch. Und wir machen das natürlich nur für uns. Und Marcel, was hast du denn heute alles mitgebracht?
Ja, Quartalzahlen tatsächlich. Also es sind zwei.
Es geht schon wieder los.
Das eigentlich ja noch nicht, weil das Quartal ja noch nicht zu Ende ist. Aber das sind noch die Nachzügler, die heute mit dabei sind. Und trotzdem auch spannend sind und auch immer wieder mal irgendwie auch Gegenstand von unserer Community. Deswegen müssen wir es natürlich mitbringen. Ja. Es gibt ein riesen Rechenzentrum, welches gebaut werden möchte. Das sollten wir uns heute auch nicht entgehen lassen. Mhm. Es wird ein Partner gesucht, Philipp. Und zwar jemand, der ein bisschen Geld hat, um Sanofis Consumer Verdammt. Healthcare-Sparte zu übernehmen. Ja. Das wird spannend. Und beim Top würde ich mich heute eh anschließen bei dir. Oh. Und beim Flop geht es um einen Zahlungsdienstleister, der schon letzte Woche unterperformt hat.
Wirecard.
Zu fast.
Ja. Starten wir, wie immer, mit den Quartalszahlen. Erleuchte uns.
Ja, also Micron ist tatsächlich Gegenstand dieser Woche, denn man muss sagen, Mittwochabend kamen die Zahlen von Micron und sie sind ja Halbleiter-Zykliker schlechthin, also ein Paradebeispiel für das Auf und Ab in dieser Branche.
Ja.
Und deswegen waren die Zahlen von Micron natürlich generell erstmal interessant. Aber was sie geliefert haben zum Mittwochabend, war natürlich so stark, dass es auch die Börsen am Donnerstag, am Folgetag, richtig beflügelte. Gewinnseitig konnte man das Ergebnis auch deutlich übertreffen. Das ist sehr, sehr gut. Umsatzseitig hat man ganze 7,75 Milliarden US-Dollar gemacht. Das sind 100 Millionen US-Dollar mehr. Aber was eben, also es wird grundsolide, sehr gut.
Ja.
Was aber hier so eher den Kurs nach oben katapultierte, waren die Erwartungen und die Aussichten. Denn die wurden geschlagen und das dank KI. Die bereinigte Bruttomarge lag sogar deutlich über den Erwartungen. Der Cashflow bei 3,4 Milliarden Dollar konnte sich auch sehen lassen. Und nun erwartet Micron ein Rekordquartal, Philipp. Beim aktuell laufenden zumindest hat man 8,5 bis 8,9 Milliarden Dollar, erwartet 8,3 Milliarden. Also hier deutlich die Prognose angehoben und auch beim Gewinn liegt man wohl 20 Dollar Cent die Aktie über den, was man von Analystenseite erwartet hatte. Also klares Zeichen, dass auch die Nachfrage nach KI und nach all dem, was eben hier die NAND-Chips, die Micron ja liefert, also gerade auch im ganzen RAM-Bereich, sind sie eben stark nachgefragt. Die Aktie 13% im Plus, dann zwischenzeitlich mal 18%. Der Markt kühlte wieder ein bisschen ab am Donnerstag. Das war durchaus nachvollziehbar, nachdem auch die Partylaune hier ergriffen wurde. Trotzdem super stark das Ergebnis und zeigt natürlich in der Branche, dass noch einiges offen ist.
Was natürlich auch spannend ist, Micron hat ja so eine gewisse Sonderstellung, weil sie ja diese Superspeicher auch bauen. Also diese, ich glaube, SSD-Speicher. Ich bin gerade hier auch mal auf der Webseite. Und Marcel, hier kann man sich auch mal ein Video anschauen, wie Micron das ganze Thema KI spielen kann. Kommen wir mal kurz zur Bewertung. Die Aktie ist jetzt natürlich brutal günstig. KGV für nächstes Jahr 7,5 bei einem Umsatzwachstum, das noch erwartet wird. Dieses Jahr allein im Geschäftsjahr 52%, nächstes Jahr nur noch 18%. Der Gewinn soll dieses Jahr um 596% zulegen, nächstes Jahr nochmal um 39%. Aber ich finde es ganz interessant, die Analysten scheinen realistisch zu sein, weil ab 2027 sehen sie auch einen leichten Rückgang beim Umsatz, einen stärkeren beim Gewinn. Also ihr könnt auch wieder eine gewisse Zyklik wieder ihren Lauf nehmen. Ich vermag nicht zu sagen, wann das Thema hier jetzt seinen Peak erreicht hat. Ich glaube, da sind wir noch lange weg. Nichtsdestotrotz wäre es für mich kein Investment, weil, wie du schon sagst, die Aktie ist brutal zyklik. Aber 120% in 5 Jahren ist natürlich stark und in 10 Jahren 220%, gibt eine kleine Dividende. Aber ich glaube, ich persönlich bin für mich einfach lieber im High-Yielder-Bereich bei Chips mit dabei, zum Beispiel mit einer Broadcom, die noch ein bisschen breiter diversifiziert sind. Für mich wäre es nichts und ich glaube auch nicht, dass ich jetzt noch einsteigen würde, wenn ich neu einsteigen würde wollen. Erstens, weil ich mich nicht mit Speichern auskenne, auch mit dem ganzen Chip-Gedöns nicht. Ich mag mehr die Pepsi Lay-Chips. Und
salzige.
Ich weiß nicht, wie siehst du es? Würdest du jetzt hier auch nochmal eine Position jetzt aufbauen? Ich sehe doch, du findest die Aktie doch für einen mittelfristigen Trade doch ganz interessant.
Ja, also ja, das hat mir ja das Thema schon mal im Frühjahr diesen Jahres, als die Zahlen schon mal sehr stark waren und da ist die Aktie ja auf ein neues Allzeit- oder Langzeit Mehrjahreshoch, also seit 2001 muss man ja sagen, ausgebrochen. Und da hat man ja schon gesagt, naja, die Zyklik ist natürlich so ein Thema, die Micron natürlich bedient, weil sie eben nicht nur Rechenzentren ausstatten, sondern eben auch sehr viel in diesen anderen zyklischen Bereichen noch zusätzlich sind. Also sie haben schon dahingehend immer so ein bisschen dieses Problem, was eben da war. Dann ist die Aktie ja durchgestartet Richtung 150, dann hat es sich erstmal zwischenzeitlich gelohnt, danach ist sie aber wieder eingebrochen, aufgrund eben der Quartalszahlen, sie enttäuschten. Der Markt ist generell so ein bisschen eingebrochen, ne? So ein bisschen Korrektur, was natürlich bei anderen nicht so stark ausgefallen ist wie bei Micron. Und dann ging es eben runter Richtung unter 90 Dollar. Da gab es einen doppelten Boden und die gleiche Erholung. Und jetzt eben durch die guten Quartalszahlen der Sprung wieder Richtung 110 Dollar etwa. Und da ist auch ein Widerstand, der aktuell gerade zur Stunde hält. Wir nehmen heute zum Donnerstagabend 19 Uhr auf. Aber das kann sich natürlich schnell ändern. Das ist auf jeden Fall ein sogenannter Pivotal News Point. Ja. Nach solchen starken Zahlen kommen immer wieder Käufer auch in den Laufe der nächsten Handelstage hinzu, weshalb ich hier schon eher bullig bin. Aber eben, ich hätte genau das gleiche Problem. Wie ersetzbar ist die Technologie von Micron? Gibt es gute Wettbewerber in dem Bereich der Speicher, dass es die Speicher nötig sind, um die ganzen Daten irgendwo zu speichern in den Rechenzentren? Das ist auch keine Frage. Darüber müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Aber ob dieser, oder wie lange diese Zyklik bei denen gerade anhält, gerade auch was, da muss man immer schauen, was machen die anderen Branchen, die Micron eben auch beliefert. Und da bin ich ein bisschen, ich glaube, da würde ich es auf andere eher setzen. Und mache ich ja auch demzufolge. Ich habe ja auch andere Halbleiterwerte im Depot. Daher freue ich mich für jeden, der hier dabei ist, vielleicht auch weiter unten eingestiegen ist. Und ich glaube, dass man hier auch noch weiter dem Trend folgen kann. Aber immer mit so einem leichten, ich muss dringend mal schauen, was die Micron-Aktie macht, weil man eben nicht einfach blind halten kann und da hier nach 20 Jahren aufwacht und denkt, Mensch, wo sind wir denn heute? Alter, dieses Vertrauen hätte ich, würde ich jetzt nicht schenken. Ja. Ne?
Immer wieder im November läuft bei mir alle 2 Jahre der Handyvertrag aus. Also die gleiche Leier wie immer alle 2 Jahre. Ich brauche einen neuen Tarif. Und diesmal bin ich auf Frank gestoßen. Überzeugt hat mich der einfache Wechsel per App, die Einfachheit der eSIM, die Flexibilität der Tarife und habe dabei die volle Kostenkontrolle. Egal ob 12 oder 22 GB für wenig Geld, ich habe immer ein stark ausgebautes D1-Netz, 5G und eine Ornet-Flat. Durch die Möglichkeit der monatlichen Kündigung bin ich auch nicht langfristig an einem Tarif gebunden. So konnte ich schnell wechseln, meinen Tarif spontan und günstig zusätzliches Datenvolumen zubuchen, mehrere Profile anlegen und nicht zuletzt kann ich auch schnell mein iPad oder Tablet mit einem Datentarif ausstatten. Weitersagen wird belohnt. Für jeden geworbenen Freund gibt es zusätzlich dauerhaft 3 GB pro Monat mehr Datenvolumen. Da unsere Community natürlich auch Freunde sind, nutzt gern den Code BUDDIES3, BUDDIES und die Zahl 3 zusammengeschrieben mit einem großen B am Anfang, um dauerhaft 3 GB mehr zu erhalten. Also von vornherein direkt 15 oder 25 GB und das alles mit dem Code BUDDIES3. Bei meinem Wechsel wollte ich die Rufnummer behalten. Durch ein paar Fehler meinerseits schlug die Portierung der Rufnummer fehl. Der Frank-Service aber konnte dieses Problem sofort und natürlich auch digital lösen, weshalb ich nun ab November sorgenfrei in meinem neuen Tarif wechseln kann. Alle Details sowie den Code findest du in den Shownotes.
Und als zweites kommen wir nochmal zu den frischen Zahlen von Accenture, Philipp. Wir wissen ja, das ist eigentlich ein IT-Beratungsunternehmen, ja, welches dann ja auch schon recht groß ist. Und das war natürlich auch interessant, was sie da berichten konnten. Auch hier lagen die Gewinne über den Erwartungen. Auch umsatzseitig konnte man mit 20 Millionen US-Dollar überperformen. Aber 2,6% Umsatzwachstum sind natürlich jetzt keine Riesenhausnummer. Nee. Trotzdem muss man sagen, hat man 20 Milliarden Buchungen im laufenden Quartal, also erhalten, 81,2 Milliarden Buchungen fürs Gesamtjahr. Das ist natürlich schon als US-Dollar-Umsatz ins B schon noch eine Hausnummer, die man definitiv auch mal dem Markt kommunizieren kann. Gerade das Thema KI läuft auch hier an. Und zwar hat man neue Aufträge in diesem Quartal in Höhe von 1 Milliarde Dollar erhalten. Das ist nicht ganz ohne, vor allem wenn man aufs Gesamtjahr 3 Milliarden Dollar sieht, dass hier natürlich die Nachfrage nach der Implementierung von KI schon doch immer weiter steigt. Und jetzt hat man auch die Dividende erhöht um 15%, also Glückwunsch an alle Investierten. 4 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm, nicht allzu viel prozentual, aber besser als nichts. Und natürlich immer noch ein Bonus für die Aktionäre. Der Umsatz fürs Gesamtjahr soll 3 bis 6% wachsen, gewinnseitig 5 bis 8%. Also hier gibt es noch ein bisschen mehr Dynamik im Gewinn, was natürlich wiederum immer etwas ist, was Aktionäre gerne sehen. Die Aktie natürlich optimistisch und positiv in den Markt gestartet zum Donnerstag. Und weil ja auch immer die Diskussion aufkommt und das ja auch immer so der Bär bei den KI-Aktien ist, wie denn KI jetzt, naja, wann lohnt sich das endlich für die, die investieren und so weiter und so fort. Ne? Das gibt ja so die These, dass es vielleicht überhaupt nicht skaliert und genau deswegen vielleicht auch die Investitionen wieder zurückgehen werden demnächst. Und ich finde, das ist wieder ein schöner, wirklich extrem guter Beleg dafür, dass es genau das nicht ist. Also sprich, die These wird eigentlich schon wieder widerlegt, dass ein Beratungsunternehmen im IT-Bereich Aufträge erhält, zunehmend, vor allem ziemlich deutlich zunehmend, im Bereich KI. Das heißt, die Kunden kommen zu Accenture, berate uns, wie können wir KI in unsere in unser Unternehmen implementieren und wie könnte man das am besten aufbauen. Und das zeigt mir ganz deutlich, dass die KI-Nachfrage auch am nächsten Ende auch ankommt und da einfach auch keine Blase entsteht, sondern tatsächlich auch, das wird zwar eine Weile dauern, weil das natürlich erstmal die Breite muss, gerade auch im Nutzen und auch in der Anwendung, aber das sind gute Vorzeichen, weshalb ich hier weiterhin sehr positiv bleibe und das passt auch ganz gut zu deinem nächsten oder deinem ersten Thema heute, The Trend is your friend.
Ich muss noch dazu sagen, ich finde die Aktie trotzdem zu teuer. Für das Wachstum, ne? Ja, 3% Wachstum für ein 28er KGV, ja meh, ja, bin ich denn blöde.
Ja, also das ist schon teuer, ja.
Ich gehe da nicht so mit.
Ja, aber der Aufwärtstrend seit dem Tief stimmt. Es ist nicht sehr bullig, aber es ist, also hat auch eine gewisse Volatilität. Aber ich kann auch verstehen, dass man hier nicht so viel erwarten
Aber kann ich würde jetzt nicht einsteigen auch auf der Bewertung. Also selbst wenn, jetzt musst du mal überlegen, wenn die nochmal 20% macht, dann hast du hier ein KGV von 35 für ein Unternehmen, was kaum wächst.
Ja. Ja, also ich bin bei dir, deswegen bin ich auch nicht investiert. Also es ist tatsächlich so, dass ich die Aktie auch etwas zu teuer finde. Generell aber langfristig muss man jetzt schon sagen, es ist ein Dauerläufer und sie werden auch wieder auf Kurs kommen und auch wahrscheinlich fundamental wieder auf Kurs kommen. Und ein leichtes Zubrot hatten sie ja schon immer seitens der Aktionäre, dass es eben ein bisschen mehr Bewertung akzeptiert ist vom Markt. Aber das finde ich auch schon ein bisschen zu hoch für das aktuell laufende Wachstum. Ja, bin ich bei dir. Könnte man vielleicht noch warten.
Du hast es gerade schon gesagt, the trend is your friend und Großbanken wollen jetzt wieder stärker in Atomkraft investieren. 14 Banken haben jetzt auf einer Veranstaltung in New York eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet, dass sie Atomkraft immer mehr und mehr jetzt wieder finanzieren wollen, weil viele Fonds wegen ESG etc. das nicht machen. Wir haben da schon öfter darüber berichtet und Marcel, ich glaube, hier liegt, weil wir haben ja auch immer, du sprichst ja oft von zweite und dritte Reihe KI-Profiteure.
Ja.
Und es gibt ja beim Strom diese sogenannte Grundlast. Und die Grundlast kann natürlich nicht getragen werden, wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht pustet. Und deswegen ist Atomstrom, ist ja faktisch sauberer Strom, wenn natürlich der Abfall nicht wäre. Aber auch da sind wir stark im Bereich der Forschung natürlich heutzutage unterwegs. Und wir brauchen eine grüne Grundlast. Also ganz ehrlich, ich finde persönlich auch, ich bin bei Constellation Energy investiert und das auch schon sehr lange, dass ich ganz klar sage, lieber habe ich eine grüne Atomstromgrundlast, als dass ich irgendwo Öl aus der Erde ziehe oder Gas, um das zu verfeuern. Und die Zahl der Atomkraftwerke, auch wenn man es nicht hören soll bis 2050, und ich glaube, das ist ein Ziel, was erreicht wird, weil Emerging Markets, diese ganzen Nationen, die lechzen nach Energie. Und auch KI lechzt nach Energie. Man hat das gesehen, Microsoft jetzt den Vertrag unterschrieben mit Constellation Energy, die Aktie 20% angesprungen. Unfassbar gut, weil sich viele jetzt auch hier natürlich Energie sichern wollen. Also ich glaube, Strom wird ein riesen Profiteur natürlich auch noch werden. Und die Zahl der Atomkraftwerke soll sich bis 2050 verdreifachen. Und ich sage dir, 1 bis 2050 halte ich Minimum diese Constellation Energy Aktie. Sie ist fast meine größte Position, jetzt schon im Depot, 380% im Plus in noch nicht mal 2 Jahren. Und ich sehe hier ganz klar Constellation Energy als Profiteur, die Aktie brutal teuer jetzt schon. Ja, machen wir uns nichts vor. Damals, ich glaube, ich bin zum 15er KGV eingestiegen. Wir sind jetzt bei Constellation Energy, nicht zu verwechseln mit Brands, der Alkoholmarke, bei einem 32er KGV. Unfassbar, die Aktie 130% gemacht in einem Jahr. Meine persönliche Dividendenrendite ist ja jetzt sogar schon bei 3%. Und ich glaube, ich habe hier einen brutalen Wert erwischt, der auch viel wir wissen selber, Versorger schütten gerne viel aus. Und da sehe ich noch sehr viel Luft nach oben, auch für mich, weil die Payout Ratio ist gerade mal bei 18%. Ich bin total bullish, aber es gibt auch im ganzen Bereich auch ein Unternehmen, in welches wir beide jetzt sogar investiert sind, BWX Technologies, ein Hersteller von Tier-1-Komponenten im ganzen Bereich der Atomkraft.
Was heißt das? Was heißt
genau, das hatten wir damals schon besprochen. Für alle, die neu sind, Tier-1-Komponente sind so kritisch, da eine Zertifizierung zu erreichen. Das ist so dieser Burggraben. Sie haben diese Zertifizierung, diese Zertifikate, sie haben auch das technische Know-how, diese Komponenten herzustellen für kleine Reaktoren, für Atom-U-Boote, also alles, was mit Atomkraft zu tun hat. Ihre Komponenten sind eigentlich überall in den ganzen Reaktoren mit verbaut und man kommt auch nicht drum herum, weil das ist eine zertifizierte Sache. Und schauen wir uns die Aktie von BWX Technologies vielleicht mal an, auch die brutal teuer. Dich hat es nicht abgeschreckt, mich würde es jetzt schon abschrecken, hier einzusteigen. KGV von 33. Die Aktie hat in einem Jahr 42% gemacht, hat für mich persönlich auch, das Schöne ist ja, ich will ja nicht immer in diese riesen Big Techs investieren oder großen, eine Marktkapitalisierung nicht mal von 10 Milliarden. Und ich glaube, sie haben sehr, sehr viel, einfach etwa einen großen Path vor sich. Sie werden nicht riesig explodieren, weil dieses ganze Thema auch stark reguliert ist natürlich. Aber das, was ich hier sehe, das war ja auch schon damals meine These. Wir brauchen mehr und mehr Reaktoren. Deswegen werden sie anspringen. Und du hast es ja selber gesagt, die Aktie ist jetzt endlich angesprungen, richtig?
Ja, genau. Sie hatte ja, nachdem sie ja schon sehr gut gelaufen ist, ne, du warst ja dabei, ist ja auch mal zwischenzeitlich mal ein bisschen abgestürzt, um dann ja Gewinnmitnahmen natürlich die Folge waren. Und jetzt ging es dann langsam wieder hoch. Und da bin ich mir tatsächlich in dem Aufwärts- oder in die Gegenbewegung gleich direkt rein, weil ich dachte mir, das ist eigentlich ganz praktisch, weil wir, glaube ich, noch nicht vorstellen können, wie viel Energie Rechenzentren brauchen.
Ja.
Und das ganze KI-Thema wird hier noch deutlich mehr erfordern. Und jetzt hat auch das Verteidigungsministerium den ersten Spatenstich für den Standort eines mobilen Atomreaktors von oder mit BWX ermöglicht. Und das sind natürlich Zeichen, wenn dann neben jedem so ein Rechenzentren irgendwann so ein mobiler Atomreaktor steht, der natürlich auch eine gewisse Sicherheit schon wieder bietet im Vergleich zu den Altreaktoren, die wir so kennen, dann muss man schon sagen, ist das eine coole und auch wichtige Technologie natürlich, um das Ganze am Laufen zu halten und dementsprechend schon fast kritische Infrastruktur.
Ja.
Und da kommt man halt tatsächlich am BWXT nicht vorbei, zudem sie ja auch, ich sag mal, auch in der Medizin zum Beispiel mitliefern, sind aber auch bei anderen Technologien mit dabei. Also nicht nur das Thema der Komponente, wie man das Ganze an Energie gewinnt, sondern eben auch vieles andere. Ne? Du sagtest schon die Schiffe, aber eben auch Umweltmanagement, Nuklearmedizin. Also all das sind hier natürlich wichtige Bausteine, die dazugehören. Und da gefällt mir tatsächlich die Entwicklung, dass die Unternehmen so nach und nach ihre eigenen kleinen Kraftwerke brauchen.
Ja.
Sonst werden die Rechenzentren irgendwann die vorhandenen Strom daraus saugen. Ist auch in Deutschland ein Thema übrigens, weil hier sehr viele Baugenehmigungen für Rechenzentren mittlerweile genehmigt wurden. Also wenn hier irgendwas gebaut wird im Vergleich zu Wohnungen oder irgendwas, dann sind es gerade Rechenzentren. Und auch hier wird es natürlich dann ein Thema für die Energiewirtschaft. Ja, und das, was das bedeutet, können wir uns, glaube ich, hier in Deutschland schon mal vorstellen. Aber für BWXT, glaube ich, haben wir hier eine ganz gute Chance. Die Aktie ist auch schon mit 10%, seitdem ich eingestiegen bin, im Plus.
Ja.
Werde ich jetzt trotzdem nicht verkaufen, halte ich jetzt auch durch, weil gefällt mir ganz gut und da ist der Trend, wie du schon sagst, auf langfristig eigentlich gesetzt.
Sie sind halt auch wirklich nicht wegzudenken, ja. Sie arbeiten ja auch zusammen mit sämtlichen Herstellern. Man sieht es wirklich auch auf der Webseite. Ich kann es nur in der Investorenpräsentation einfach mal anschauen. Alleine hier zeigen sie, wie sie im Bereich Pharma, da arbeiten sie auch zusammen mit Bayer, mit Novartis, mit Cardinal Health, mit Pharma Logistik. Sie arbeiten aber auch mit GE Healthcare, ja, auch für Röntgen etc. Alles, was so das ganze Thema Strahlung, Eckert und Ziegler, wird ja auch immer mal so gepickt. Da sind sie überall mit dabei. Sie zeigen diese ganzen Firmen und sie sagen auch, dieser Markt, alleine dieser Pharmamarkt, in dem sie sich bewegen, der hat 2021 ein Marktvolumen gehabt von 6,3 Milliarden. Sie erwarten, dass dieser nukleare Medizinmarkt alleine wächst auf 34,6 Milliarden bis im Jahr 2031. Also das ist ein Zinseszins, eine Verzinsung von 19% pro Jahr. Und da ist BWX überall mit dabei, im Service, in der Verarbeitung, in der Herstellung. Und das finde ich einfach, also ich kann es einfach nicht anders sagen, das ist geil.
Ja,
das ist eine schöne, solide Company, die wirklich gut aufgestattet ist im Bereich Security, Special Markets, Space and Defense, ja, also auch da haben sie ihre Füße mit drin und im ganzen Service, weil und da verdienst du natürlich auch die Margen in dem Servicebereich und wie gesagt, Category 1, Critical Components, das ist ziemlich schwer. Schaut euch die Investorenpräsentation wirklich mal an, da seht ihr auch, welche Komponenten das sind und I like it.
Ein kritischer Betrachtungspunkt kann ich auch gut verstehen, wenn jemand sagt, naja, die Bewertung ist ja hoch, hast du gerade gesagt. Und dann ist aber hier, wenn man die Gewinnschätzungen anschaut, auch das Wachstum der nächsten Jahre soll so um die 5-6% sein. Das ist ähnlich wie bei Accenture wenig für die hohe Bewertung. Aber sie schaffen es auch immer, ihre Ergebnisse quasi zu übertreffen. Deswegen können wir gut vorstellen, gerade auch wenn jetzt so ein gewisser kurzfristiger Rückenwind kommt, so seitens der Anfragen auf KI, jetzt ist die Frage, wie schnell können sie umsetzen, weil das ist natürlich auch nicht von heute auf morgen gebaut, ne? Das ist nichts, was man von, also zeitlich schnell skalieren kann.
Aber ich glaube, die hohe Nachfrage
wird hier natürlich so ein gewisses gewisse Stabilität bringen und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wir hier eine Outperformance sehen. Nichtsdestotrotz sehe ich das auch bei Accenture übrigens so, dass die hohe Bewertung natürlich schnell eingeholt werden kann durch die bessere Realität, die vielleicht eintritt, als es jetzt aktuell geschätzt wird, ne? Das nochmal vielleicht, um das Ganze abzurunden. Ich bleibe bei Rechenzentren, weil OpenAI tatsächlich ein riesengroßes Rechenzentrum bauen möchte und dafür wirbt das Unternehmen sogar bei der Regierung. Und die Argumente hierfür sind beim Weißen Haus schon deswegen, weil im Wettbewerb mit China möchte man versuchen, hier ja, das Weiße Haus mit zu begeistern für diesen Bau. 5 Gigawatt pro Jahr würde dieses Rechenzentrum verbrauchen. 5 Gigawatt, Philipp, das sind 5 Atomkraftwerke, was es entspricht. Also nur mal so, um diese Brücke nochmal aufzunehmen und diese auch zu schlagen. Stromverbrauch wie eine, ja, Stadt, muss man ja schon sagen. Und
willkommen zurück bei der Berliner Sportschau. Unser Thema heute, der Handballer Kretsche ist wieder aktiv.
Richtig gehört. Ich bin wieder aktiv und zwar für Spreequell aktiv.
Ach so.
Ja, habe ich immer dabei als Sportvorstand der Füchse Berlin. Da ist immer was los. Probier doch mal.
Ah, erfrischend fruchtig und ohne Zucker. Spreequell aktiv. Da werde ich direkt Fan.
Die Energiebranche selber zweifelt an diesem Vorhaben von diesem Rechenzentrum. Constellation Energy CEO sagte dazu, dass es gar nicht möglich ist, technisch da fünf Kraftwerke, also die Leistung von 5 Kraftwerken dort zu konzentrieren. Das hält er schlichtweg als Physiker total utopisch. Und trotzdem ist natürlich hier die Chance für Energieunternehmen einfach mit davon zu profitieren. Und man sieht auch ganz klar, der Rechenzentrenausbau ist eben hier im vollen Gange. Und da haben wir eben nicht nur die Chips von Nvidia, nicht nur die Energie, sondern auch all das, was natürlich dahinter steht. Und insofern, es ist kein Hype im Sinne von, das ist morgen wieder vorbei, sondern ich glaube, das wird noch uns längere Zeit beschäftigen. Kann natürlich auch alles ganz anders sein, deswegen eigene Meinung bilden. Aber Philipp, wie es auch falsch gehen kann oder schwierig sein kann, das zeigt jetzt dein nächstes Thema.
Das auf jeden Fall. Wir haben öfter schon darüber gesprochen, ein Unternehmen, in welches wir niemals investieren würden, ist Intel. Und jetzt haben wir ein KGV von 90. Mega geil,
stark.
Brutal teuer, deswegen teuer. Immer noch nicht, ich weiß, Zykliker kauft man genau an solchen Punkten. Wer sich das jetzt traut, go for it, good luck. Aber ich sehe hier wirklich fundamentale Probleme und deswegen würde ich hier sagen, auch wenn es ein Zykliker ist, man kauft sie, wenn die Margen niedrig sind, aber ob es Intel so in der Art und Weise noch geben wird in ein paar Jahren, wage ich zu bezweifeln. Und wir haben ja davon gehört, es soll ja eine Übernahme geben. Qualcomm wäre angeblich interessiert, Intel auch zu übernehmen. Und Marcel, ich glaube das nicht. Warum glaube ich das nicht? Weil alle großen Übernahmen in diesem Chipsektor wurden nicht bewilligt. Ich möchte nur da mal daran erinnern. Nvidia ARM.
Oh Gott, ganz klar. Wenn die ARM damals gekriegt hätten, stell dir das mal vor, wo die jetzt stehen würden. Hilfe.
Ja. Broadcom wollte Qualcomm kaufen, erinner dich.
Ja.
Qualcomm wollte NXP kaufen.
Gescheitert.
Jeder hat gesagt nein. Und man darf nicht vergessen, da müssen ja die Behörden weltweit müssen dem zustimmen. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Chinesen sowas dem Ganzen zustimmen würden.
Ja, gerade die Chinesen sind ja die am ehesten da wahrscheinlich was
gegeben haben. Ganz genau.
Verständlicherweise
vielleicht. Und, aber es gibt den weißen Ritter Apollo Management. Sie würden gerne 5 Milliarden an Eigenkapital zuschießen. Und ich denke, das wird auch passieren und wäre so gefühlt der nächste logische Schritt in dem ganzen Bereich. Warum glaube ich das, lieber Marcel? Weil Apollo, und das darf man nicht vergessen, die haben schon mal investiert. Nämlich auch schon bei Intel, hat man gemeinsame Sache gemacht bei einem Rechenzentrum, also nicht bei Rechenzentrum, bei verschiedenen Fabriken.
Und ja, stimmt, den Ausbau der Fabriken haben die viel mitfinanziert. Ne?
Genau, die haben damals in Irland diese Produktion, stimmt. Da haben sie eine Investorenrunde von 11 Milliarden Dollar angeführt. Und ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, dass Intel hier pleite gehen wird. Nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass Apollo hier wahrscheinlich noch schlechtem Geld, gutem Geld nachschießen will. Sie werden sich hier Anteile an Intel sichern. Ob es hier zu einer Payback kommt.
Und wann?
Und wann? Ich bin mir nicht so sicher. Und 5 Milliarden ist lächerlich. 5 Milliarden sind 5% der Marktkapitalisierung. Das heißt, sie würden vielleicht 5 oder 10% mit einem kleinen Aufschlag der Aktien zu bekommen. Aber was bringt dir denn eine Marktkapitalisierung von 100 Milliarden, wenn du 53 Milliarden Schulden in der Bilanz stehen hast und klar hast zwar 30 Milliarden Cash, aber das bringt dir alles nicht viel. Und ich möchte jetzt noch einmal ganz kurz mir mit dir live mal die Zinszahlungen anschauen, die sie hier nämlich leisten müssen.
Die werden zumindest perspektivisch ein bisschen weniger.
1 Milliarde an Zinsen, ja, bei einem Gewinn von nach Steuern, bist du bereit, von 975 Millionen.
Das ist natürlich wenig, ne?
Also das heißt, mehr als die Hälfte der operativen Einkünfte oder sogar mehr, weil das Operating Income ist gerade mal bei 509 Millionen, geht drauf. Ja. Das Unternehmen wird gerade erdrückt von diesem Schuldenberg. Und mir tut's leid. Sie hatten eine tolle Vision. Ich glaube, sie sind einfach viel zu spät. Für mich Red Flag, uninvestierbar. Und ich glaube, Marcel, das wird auch jetzt meine Spekulation, dass Intel Ende des Jahres unter den heutigen $23.60 stehen wird.
Okay.
Ich glaube, dass da wird nochmal jetzt viel gepusht, aber am Ende hinten kackt die Ente. Und das ist einfach so der Punkt. Ich glaube nicht, dass diese Strategie aufgehen wird. Vielleicht werden sie übernommen, dann aber nein, Intel wird Ende des Jahres tiefer stehen als heute.
Ja, lieber Philipp, ich habe ja letzte Woche die News, eine News-Folge gemacht für alle, die schon mal reingehört hatten. Da hatte ich ja auch die Frage gestellt, warum denn Intel Anfang letzter Woche so viele Nachrichten, positive Nachrichten dem Markt zugegeben haben. Und ich hatte die Theorie, dass es vor allem daran lag, dass man damit seinen Aktienkurs stützen möchte, um möglichst teuer zu sein, um für Übernahmen unattraktiv zu sein. Ich glaube auch, wenn eine Übernahme kommen könnte, wird das wahrscheinlich schwierig. Andererseits, die Apollo 5 Milliarden werden verpuffen, gerade Tropfen, wenn man überlegt, sie wollen mit Taiwan Semiconductor irgendwie mithalten können und dieses ganze Geschäft übernehmen oder versuchen aufzubauen erstmal. Das ist natürlich gerade auch in dieser Zeit, wo KI ein großes Thema ist, einfach ein bisschen spät, um da jetzt ins Foundry-Geschäft einzusteigen und dann auch so teuer. Und dann wird man ja bis 2026 noch keine Umsätze fahren.
Nein.
Sondern erst ab 2027 erwartet ja Intel dann erst Umsätze. Nicht mal Gewinne. Wir reden nicht nur von Umsätzen. Das ist schon wirklich ein langer Weg, den man hier mitgeht. Auch wenn sie jetzt zum Beispiel eine gute Enterprise-KI-Lösung gebracht haben mit Xeon 6 und Gaudi 3. Das sind natürlich gute Produkte innerhalb des Intel-Konzerns und das ist vielleicht auch genau der Punkt, wo ich glaube, dass es durchaus spannend wird für andere.
Das Problem ist, ja auch jeder Kunde von Intel weiß, dass Intel gerade echt lechzt nach Geld und das bringt dich ja in eine bescheidene Verhandlungsposition. Wenn du weißt, du musst, wenn du weißt, dein Gegenüber muss verkaufen, er muss verkaufen, dann trittst du bei Verhandlungen ganz anders auf, weil Intel hat nicht diesen unfairen Wettbewerbsvorteil, dass sie die besten Produkte der Welt machen.
Ja.
Das ist ja, ich kenne mich zwar nicht aus, deswegen würde ich auch nicht investieren, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn ein Intel-Kunde zu einer AMD geht, kann AMD zeigen, wir können es besser.
Das ist es halt.
Und wo ist der Mehrwert außer der Ramsch-Verkauf von Intel?
Und es schreckt natürlich potenzielle Kunden ab, weil du brauchst natürlich eine gewisse Sicherheit der Lieferung dieser Produkte.
Ja. Ja,
wenn Intel in der Schieflage ist, dann vielleicht auch nicht ganz klar in der Umstrukturierung, dann sind natürlich auch viele Fehler dann schnell mal drin. Also alles so schwierige Geschichten. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass meine Spekulation für diese Woche, dass ein Angebot kommen wird, trotzdem. Auch trotz der Bedenken der Kartellbehörden von irgendeinem, Broadcom hat ja schon abgesagt, ich glaube, Qualcomm könnte sich hier durchaus durchdringen, diesen Patienten aufzunehmen. Und ich glaube, sie hätten vielleicht, wenn sie es machen. Und deswegen sehe ich, also der Grund dafür für meine Spekulation ist dieser letzte Montag, wo man die Amazon-Kooperation, also AWS, die vielen Neuigkeiten, die eigentlich schon klar waren mit Entlassungen, man wird das Magdeburg-Werk nicht machen, auch andere Investitionen lässt man natürlich weg. Das sind Kurstreiber, um das möglichst teuer zu machen, damit eben sowas abgehalten wird. Aber ich glaube, Qualcomm könnte einen Plan haben, vielleicht auch später dann aufspalten. Natürlich müsste man mal schauen, was die Voraussetzungen sind. Aber es geht mir einfach nur schlicht darum, dass wir diese Nachricht nochmal lesen werden, dass Intel Übernahmeobjekt sein könnte und wird von einem, also konkreten Angeboten. Ne? Das, wenn ich den Punkt nicht kriege, ist auch nicht schlimm, weil ich bin Qualcomm investiert, möchte eigentlich Intel gar nicht so sehr gerne im Depot haben.
Würde das auch dein Investment, deine These bei Qualcomm vielleicht ein bisschen ändern oder würdest du sagen, komm?
Würde ich pauschal jetzt noch nicht sagen, weil Qualcomm hätte den Vorteil, sie kommen sofort in den Surfermarkt, was sie vorher nie geschafft haben und viel teuer Geld auch viel verbrannt haben. Das wäre mit Intel jetzt machbar. Sie hätten den Vorteil, dass sie schon gute KI-Chips bauen. Sie könnten also dieses Know-how von den gerade schon genannten KI-Chips durchaus gut verbinden und vielleicht auch dahingehend mit sehr großen Synergieeffekten. Die Frage ist, was machen sie mit dem Foundry? Das würden sie wahrscheinlich ausgliedern, wobei sie wiederum das als Auflage bekommen, wahrscheinlich von den US-Behörden, dass sie es behalten und aber aufbauen sollten. Aber
wer übernimmt diese Schulden?
Ja, das wäre dann die Frage.
Also du zahlst eine Prämie für Schulden, das macht ja gar keinen Sinn.
Ja, das wäre jetzt die Frage.
Zinsen.
Ja, absolut. Absolut, ich bin bei dir. Ja, das wird sicherlich spannend. Qualcomm ist zwar groß genug, aber es wäre natürlich keine kleine Übernahme.
Ich könnte mir vorstellen, dass wenn einer sagt, dann übernehme ich den Geschäftsbereich vielleicht.
Ja, aber das wird, glaube ich, das werden die Kartellbehörden auch nicht sagen, was sie die Filese rauszupicken.
Und dann lassen wir den Rest
bankrott gehen. Der Rest, du kannst ja sehen, wo er bleibt. Also Ich habe die Anekdote gemacht, sitzen da, Mensch, können wir nicht Altera übernehmen, bringt uns das nichts bei Qualcomm? Und dann, naja, wir könnten eigentlich mit unseren finanziellen Mitteln auch ganz Intel übernehmen. Also so muss es vielleicht entstanden sein, das Gerücht, keine Ahnung. Ist natürlich spannend. Ich glaube, das wird sicherlich noch interessant und würde erst dann, wenn ich die Pläne von Qualcomm kennen würde, weil die würden sich natürlich dazu äußern, wenn sie das machen würden, erst dann entscheiden, ob ich das gut finde oder
ganz
nicht.
Ganz wichtig. Ich glaube jetzt auch, wir reden ja hier so, dieses Szenario könnte eine Abspaltung sein. Ich glaube nicht, dass die Intel-Aktie danach höher stehen wird, weil wenn noch die besseren Bereiche raus sind, deswegen könnte meine Spekulation gut aufgehen.
Ja.
Sie kriegen ein Angebot und dann heißt es, wir geben das Profitabelste ab, was wir haben. Das ist so eine Art ThyssenKrupp.
Ja, das kommt darauf an, also, natürlich, an welcher Zeit so ein Übergabeangebot kommt, weil meistens ist das natürlich trotzdem mit einem kleinen Aufpreis zu erwarten. Zu Weihnachten, ja. Das wäre natürlich was für die Aktionäre. Ne? Schauen wir mal, es bleibt spannend in diesem Bereich. Apropos Übernahmen, Sanofi sucht da jemanden, ja, also wer sich da bereit erklärt und ein bisschen Geld mit hat, die Consumer Healthcare Sparte möchte verkauft werden. Von denen möchte man sich trennen und ist etwa ein bisschen mehr als 15 Milliarden Euro wert. Und nun liegen sogar zwei Interessenten vor, die unter anderem sich schimpfen: Clayton Dubilier and Rice and PAI Partners. Das sind alles beides Private Equity Firmen, die nicht nur alleine auftreten, sondern natürlich ein Konsortium gebildet haben, um mögliche knapp 20 Milliarden Dollar, die Sanofi hier schon verlangt, auch auf den Tisch zu legen. Das ist natürlich nicht ganz wenig. Auch ein IPO ist nach wie vor denkbar für diese Sparte. So à la Vorbild, wie wir es eben schon gesehen haben, bei anderen, wie zum Beispiel Kenvue, bei Johnson & Johnson, ne? Ist ja Kenvue an die Börse gekommen. Auch bei 3M gibt es, auch bei GE gab es ja diese Abspaltungen. Das ist eben hier weiterhin so der Trend. Und Sanofi Consumer Healthcare beinhaltet im Prinzip Mulcosoban zum Beispiel, ne? Ist eins, was man vielleicht mal kennt, schon mal gehört davon. Auch andere Sachen, die beruhigende Tendenzen haben. Nahrungsergänzungsmittel, Verdauungsgesundheit, Schmerzen, aber auch Allergien, Husten und Erkältung. Also sind breit aufgestellt, machen 5,3 Milliarden Euro Umsatz. 11.000 Mitarbeiter zählen dazu und Opella heißt diese Einheit mittlerweile. Das heißt, wenn es einen Börsengang gibt, gibt es irgendwann die Börsennotierung von Opella. Schauen wir mal.
Ja, die Aktie von Sanofi, also irgendwas muss man ja machen. Ob sie danach besser läuft, ich bin mir nicht so sicher. Die Aktie in 10 Jahren 4,22%, Herr im Himmel sei gnädig. Also die ist halt auch nicht teuer, ja. 13er KGV, 3,6% Dividendenrendite. 142 Milliarden Market Cap, aber sie sind jetzt auch nicht in irgendeinem Pharma-Bereich führend. Sie schwimmen halt irgendwo so ein bisschen mit. Marcel, wir haben ja eine Aktien-WhatsApp-Gruppe, also jeder, der teilnehmen möchte, für 1 Euro die Woche oder 4 Euro im Monat, also noch nicht mal mehr einen guten Kaffee bei Starbucks, bist du Teil von dieser Gruppe. Wir diskutieren eigentlich täglich über die neuesten Sachen, die an der Börse so geschehen. Und da sprechen wir natürlich auch. Und jetzt kommt's, Marcel. The same procedure as every year. Du siehst es hier, ich habe es hier schon aufgebaut und ich war heute einkaufen und weißt du, was ich wieder entdeckt habe? Weil wir spekulieren ja auch immer sehr, sehr viel in unserem Podcast, aber natürlich auch in der WhatsApp-Gruppe.
Ja.
Und ich dachte mir, heute gibt es mal wieder Spekulatius.
Hey.
Sie sind wieder da, ich habe sie wieder entdeckt und ich habe eine neue Form. Du weißt ja, ich mag eigentlich die Gewürzspekulatius, aber heute haben mich angelacht, die Spekulatius Schokolade, also eine gehebelte Spekulation, könnte man sozusagen.
Das ist natürlich eine süße Verführung, ne?
Ja.
Damit hast du mich. Ruckzuck kannst du
mich. Ich werde es jetzt gleich aufmachen.
Ja.
Du wirst uns jetzt mal erklären, was war denn so für dich persönlich das Highlight, was wir nochmal besprochen haben diese Woche in der WhatsApp-Gruppe. Wie gesagt, Link dazu findet ihr in den Shownotes und so habt ihr täglich Kontakt mit uns. Und wir sind zwei junge Väter, wir sind auch nachts erreichbar.
Also es gibt natürlich jeden Tag spannende Themen. Ich finde auch immer den Input super wichtig und interessant, weil natürlich das immer nochmal selbst zum Denken anregt und dann natürlich der Austausch auch wichtig ist, wie ist die Meinung und wie ist die Ansicht der verschiedenen Teilnehmer. Und tatsächlich muss ich sagen, Highlight fand ich jetzt zuletzt auch mit der Supermicrocomputer. Wir haben gesehen, dass an dem Donnerstag doch die... die Zahlen von Supermicrocomputer, sprich die prozentuale Anstieg innahalb,
wie
auch
das der Markt. Weihnachten, ja.
Ja, es ist fast Weihnachten, fehlt eigentlich nur noch Glühwein, ne?
So,
Anstieg des Marktes war natürlich dafür auch einhergehend mit dem Anstieg von Supermicrocomputer. Es ging 5% nach oben und dann plötzlich brach die Aktie ins Bodenlose ein und zwar Richtung 15% minus. Da steht sie im Moment der Aufnahme immer noch. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass jetzt auch die ja, Behörden sich eingeschaltet haben, dass ja, die Verteidigungsministerium sogar hier, Justizministerium natürlich, genau. Entschuldigung, da sich draufstürzt auf das Thema, weil auch hier natürlich Probleme sind mit der Art und Weise, wie sie mit Anlegern umgehen. Und deswegen wird eine Untersuchung eingeleitet und diese wird jetzt natürlich eine Weile dauern. Aber sie setzen schon das dem Unternehmen zu, weil natürlich hier befürchtet wird, dass auch einiges im Argen liegt bei Supermicrocomputer.
Das kann natürlich auch richtig doof werden. Aber weil wir ja auch wegen Untersuchungen gesprochen haben, ich glaube, was auch richtig krass werden können, da haben wir auch, glaube ich, drüber gesprochen, ist, hast du mitbekommen, dass SAP eine Untersuchung in den USA jetzt bekommen hat?
Ja.
Und da wird vermutet, dass illegale Preisabsprachen, und wir sehen es ja auch an Bayer, die Amerikaner holen sich ja gerne das Geld ausländischer Unternehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass das richtig Ärger gibt für SAP. Wir sprechen hier über ein Volumen von 1 Milliarde, die sie sich illegalerweise an Umsatz an Land gezogen haben sollen. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auch wieder zu einer schönen Rückstellung führen wird. Ich glaube, beim nächsten Earnings Call von SAP werden wir da natürlich mehr zuhören. Wir springen jetzt mal rein in unseren Fonds. Du darfst jetzt diesen leckeren Spekulatius auch mal gerne probieren,
ja,
während ich das hier kurz erzähle. Also in unserem Fonds, was greift zu?
Wirklich?
Ja. In unserem Fonds managen wir ja unser Geld, was wir dank euch mit Werbeeinnahmen finanzieren und auch ihr investiert natürlich auch somit auch in uns. Und das Portfolio managen wir jetzt erst aktiv eigentlich seit einem Jahr so richtig. Und die Rendite kann sich sehen lassen. Stand der Fonds Anfang des Jahres. Ich mach's mal als im Vergleich zum MSCI World. Das ist ja so unsere langfristige Benchmark. Und hier sind wir im Moment, liefern wir uns ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber wir sind nach Kosten 23,37% im Plus. Also investiert er auch gerne mit uns gemeinsam. Und wir wollen das Thema ja auch ein bisschen mehr und mehr jetzt noch ausweiten, dass wir regelmäßiger das Thema checken, weil wir auch hier so auf die ganzen Trends, die wir besprechen, als Beispiel hatte ich heute gesagt, naja, man merkt die Konsumzurückhaltung auch bei Luxusaktien, da haben wir drüber gesprochen, dass LVMH runterkommen könnte. Da hätten wir auch schon viel früher kurzfristig mal Gewinne mitnehmen können. Und das versuchen wir jetzt immer mehr und mehr. Unsere Top-Position 950% im Plus, sehr gut gepickt, Marcel. Nvidia gefolgt von Microsoft mit 108. Schlechteste Position aktuell Hershey's, minus 12,5%, Alphabet minus 8,1% und L'Oreal minus 3,3%. Aber auch eine Corliss scheint ihren Boden gefunden zu haben. Und ich glaube, hier werden wir eine schöne Upside sehen. Und ich freue mich einfach, dass wir das hier machen. Aber LVMH ist natürlich auch schon wieder 7,6% im Plus. Also hat sich's vielleicht auch irgendwo gelohnt. Ich frage mich ja immer auch so Sachen, wir haben ja auch hier wirklich qualitativ hochwertige Werte gekauft, die ziemlich ausgebombt sind. Wir haben ja eine Starbucks noch mit 11,4% drin. Da müssen wir mal drüber sprechen, was machen wir eigentlich auch mit solchen Aktien, wo wir ja beide sie auch privat aus dem Depot geschmissen haben. Schauen wir uns nochmal ganz kurz an, welche Aktien haben wir heute eigentlich besprochen, ob sie was für unseren Fonds wären. Micron. Ich muss dir leider sagen, da würde ich meinen Daumen nach unten machen. Du wahrscheinlich auch.
Ja,
auch.
Ja, doch. Ja.
Das nächste Unternehmen, welches wir besprochen hatten, war Accenture. Ich glaube, wir waren sogar mal drin, aber ich finde sie jetzt aktuell einfach zu teuer.
Zu teuer. Mhm.
The Trend is Your Friend, BWX Technologies. Mhm. Könnte man vielleicht mal überlegen. Schreibt uns das gerne auch mal in die Kommentare. OpenAI Rechenzentren, also hier haben wir Constellation Energy. Ist die Frage, wie werden die jetzt noch in Zukunft weiterlaufen, ob das auch hier wieder ein Anfang oder das Ende von der Rallye ist. Wie siehst du es?
Ja, das wird sich dann zeigen. Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Ja.
Intel bin ich ganz klar dafür, all in.
Ja, wir lassen uns alles verkaufen und da reingehen.
Sanofi, auch schwierig, oder? Mhm. Also, dass die beiden Unternehmen getrennt natürlich mehr wert sein werden als zusammen. Gehen wir mit?
Ja, klar. Es ist natürlich der richtige Schachzug von Sanofi, aber ob das jetzt am Ende des Tages es investierbar macht, ist die andere Frage. Ne? Das würde ich doch nochmal bezweifeln.
Und was hatten wir noch als letzte Aktie gerade drüber gesprochen aus der WhatsApp-Gruppe?
Ja, Supermicrocomputer wird wahrscheinlich dadurch auch nicht unbedingt interessant sein. Ganz einfach schon deswegen, weil da natürlich auch die Ungewissheit besteht, ob nun hier irgendwann der Geschäftsjahresbericht mal vorliegt oder eben lieber nicht. Und dann ist natürlich dann auch nach unten hin
per Fax verschickt.
Ja, dann brauchst du dann auf jeden Fall ein richtig großes Trampolin, um dann wieder hochzukommen, ne, wo sie mal waren. Also schwierig, deswegen würde ich sagen, haben wir keine Neuzugänge auf unserer Watchlist. Aber spannende Themen waren, finde ich es trotzdem, weil es natürlich auch einiges hier ja trotzdem auch,
ich sag mal, die Entwicklung sind. Wir machen mal eine Folge, wo wir mal das Depot mal durchgehen, vielleicht nochmal so ein bisschen bereinigen. Wir haben auch immer noch eine Monster da drin. Ja, zum Beispiel. Auch alles,
alles gut gelaufen.
Genau. Ja. Deswegen
siehst du auch raus noch, bin. Deswegen.
Ja, genau. Ist ja immer Marcel so. Ist raus, jetzt laufen wir mal weg.
Zack, jetzt geht's los. Gern geschehen.
Ja, kommen alle, wir zu unserem Top der Woche. Gemeinsamer Top.
Ja.
Und nicht absichtlich, wir haben es beide zur gleichen Zeit gepickt. Und es ist die Lindner-Rente. Er scheint unseren Podcast zu hören. Es ist das, was wir eigentlich schon seit Jahren fordern. Mehr Aktien für das gemeine Volk und das auch noch gefördert.
Ja, das Sozialistischste, was du machen kannst. Also eigentlich ist es ein soziales Thema, weil alle beteilige dich an alle Unternehmen, ja. So einfach kann es gehen. Ne? Also es ist sogar möglich, erschreckend.
Wahnsinn. Marcel, wann soll es losgehen und erzähl uns ein bisschen davon.
Ja, ab 26, also wenn das alles durchkommt. Ne? Das ist ja die Frage noch, das ist ja noch ein bisschen.
Wichtig ist, nicht ab 26 Jahren, sondern ab 2026. Ab
2026, ja, genau, gut, danke für, das ist natürlich richtig. Für das jeden ist Euro, Zucker, ja. Ja eben, da bin ich ganz nervös. Für jeden Euro, den man einzahlt, erhält man 20 Cent und top vom Staat. Das ist ja erstmal etwas, wo man sagen kann, darauf kann man aufbauen. Gedeckelt ist das natürlich trotzdem auf eine gewisse Summe, damit es eben jetzt nicht ausartet, aber bei 3.000 Euro pro Jahr hat man hier halt dann doch 3.600 Euro pro Jahr drinstehen stark. Insgesamt. Ne? Das ist schon gut. Das gefällt mir an sich persönlich sehr schön. Also so muss es sein. Ich finde, das ist so der Inbegriff von dem, was wir eigentlich die ganze Zeit fordern. Und ja. Die Umsetzung ist wahrscheinlich das Thema. Ne? Aber es gibt auch andere schöne, dass Eltern zum Beispiel bei Kindern sogar noch ein bisschen mehr bekommen. Wenn man spart für die Kinder, das ist auch nochmal eine tolle Sache.
Da frage ich mich, jetzt stell dir mal vor, wir könnten das für unsere Söhne schon starten. Das wäre natürlich eine geile Geschichte, weil wir haben ja beide auch Kinderdepots. Ob man sowas nicht machen kann? Also das wäre ja Wahnsinn.
Ja.
Weil dann werden die ja den Zinseszins mitgeben, weil die haben mal, in der Welt haben sie mal jetzt gerechnet, wenn man das seit 2004, seitdem es die Riester-Rente ist, gemacht hätte, mit diesen 3.000 eingezahlt, 600 on top. Was glaubst du, wäre also 2004, das sind 20 Jahre, also 3.600 mal 20 sind 72.000 Euro. Hätte man über einen Sparplan monatlich investiert, was glaubst du, wäre da jetzt rausgekommen?
400, 500.
MSCI World, 280.000. Das ist okay. Ja unfassbar.
Ja,
das 72 stimmt. Eingezahlt bei, und das ist, somit machst du, und das Coole ist, was ich wirklich gut finde, ist, man soll erst verkaufen dürfen, wenn man in Rente geht. Hier muss man natürlich ein bisschen an der Flexibilität noch arbeiten, weil nicht jeder wird bis 65 arbeiten können. Manche werden, das ist aber, glaube ich, auch ein Mega-Hebel, um zum Beispiel auch verschiedene Menschen in gewissen Berufen auch total zu unterstützen, die einfach aufgrund der Dachdecker etc., der geht nicht mehr mit 65 aufs Dach.
Genau, die flexible Renteneintritt ist ja sowieso die Forderung für FDP, auch wenn es vielleicht jetzt in Zukunft nicht mehr so große Rolle spielen wird, diese Partei, aber also zumindest für die nächste Bundesregierung. Und ja, das wird sich zeigen, aber ich finde die Entwicklung sehr, sehr gut und ich muss ehrlich sagen, das ist genau so. Klar, die Umsetzung könnte man jetzt wieder, ne, erstmal wieder alle Bedenken vorschieben und so, aber ich glaube, wenn man sein Depot aufbaut und sagt, ich habe jetzt hier ein Depot X, das schicke ich rein Richtung Prüfung, das geht so in Ordnung, das ist halt kein Krypto dabei, ist halt, das kann man ja alles privat machen, ne? Das sagt ja keiner, dass das schlecht ist oder kann ja jeder machen, wie er will. Aber ein grundsolides Depot einzureichen, sagen, ich möchte das für die Förderung beantragen und erst dann natürlich, also wirklich als Altersvorsorge und dann damit gefördert. Und ich glaube, wenn da einer abnickt und sagt, ja, das geht so durch, dann finde ich das eine gute Idee.
Was mich jetzt interessieren würde, Marcel, würdest du, der keinen ETF-Sparplan hat, auf dieses Produkt, sage ich jetzt mal, einen ETF-Sparplan starten? Oder würdest du wirklich sagen, ich nehme eine Aktie, also es sollen ja angeblich... Und sagen, ich gehe dann nicht ran, bis ich 65 bin?
Ist eine sehr gute Frage. Darüber habe ich mir tatsächlich noch nicht mal so Gedanken gemacht.
Nimm das mal mit.
Ich würde es auf jeden Fall nutzen. Ich glaube, ich würde tatsächlich das erste Mal auf einen ETF gehen, weil ich natürlich nicht ganz sicher sein kann, ob in 50 Jahren, na gut, so, ich bin ja auch schon alt, na, so spät ach, so nicht dann. Mit 80 in Rente.
Joan Shield,
Hatta. Ja, Philipp, ich gehe mit 83 in Rente. Also leider nicht mehr so lang. Schade. Ja, also deutlich weniger. Da wird dann erstmal bewusst, dass man alt wird. Aber genau. Also da würde ich, glaube ich, wirklich den ETF nehmen, weil da ist der Warenkorb einfach der sicherere.
Ja, und ja, ich glaube genau so, das ist ja auch das, was wir alle wollen. Ich glaube, man kann das gut spielen. Ich glaube, dass wenn diese Nachricht kommt, dass es das gibt, die Deutschen horten ja auch viel Vermögen, dass die Aktie von MSCI anspringen könnte.
Ja.
Vielleicht sogar auch eine BlackRock. Ob BlackRock anspringt, wenn Friedrich Merz Kanzler werden sollte?
Aus Gründen.
Gute Frage.
Ja, werden wir sehen. Jedenfalls finde ich auch Top der Woche zu Recht, auch wenn es jetzt schon wieder anderthalb Woche her ist. Aber wenn das durchgeht, wäre das wirklich riesig und ich glaube, da ist für jeden was gewonnen. Und es ist auch für jeden machbar. Und vor allem auch wieder schön, dass es nach unten nicht gedeckelt ist. Das heißt, wenn einer wirklich einen kleinen Sparplan nur macht, weil er es eben nicht leisten kann, dann macht er bloß 10 Euro im Monat. Ja, mein Gott, dann hat man aber trotzdem diesen Bonus vom Staat. Und das ist zwar Kleinvieh, aber am Ende des Tages haben wir schon ganz andere Produkte gekauft und genutzt und abgeschlossen und weniger Rendite erzielt. Und deswegen ist das wirklich top.
Ich kann es immer nur wieder sagen, wer für sein Kind einen ETF-Sparplan, historische Rendite 7%, startet mit 25 Euro pro Monat, hat nach 67 Jahren ist ein Kind Millionär. Und klar, jetzt werden einige sagen, nach 67 Jahren ist 1 Million Euro nicht mehr so viel wert wie heute. Richtig, ja. Richtig. Aber 1 Million wird dann auch trotzdem noch sehr viel Geld sein und nicht etwas, was die meisten auf dem Konto haben werden.
Genau.
Flop der Woche. Mein Flop der Woche ist das Bürgergeld. Und so wie es scheint, das Bundesarbeitsministerium rechnet mit einem Zeitungsbericht zufolge intern mit höheren Kosten für das Bürgergeld als offiziell im Bundeshaushalt veranschlagt. Und man hat sich etwas verkalkuliert, Marcel, nämlich nicht um 1, 2, 3, ich würde gerne Kraftzahl hier einladen, um 9,6 Milliarden Euro. Da denke ich mir mal, was? 9,6 Milliarden Euro? Wo sind sie geblieben? Wer hat sie gesehen? Also unfassbar. Und die erwarteten Ausgaben für Regelsätze und Kosten der Unterkünfte sollen sich insgesamt auf 45,6 Milliarden Euro belaufen. Offiziell sind aber fürs Bürgergeld in 2025 nur 36 Milliarden Euro vorgesehen.
Nur in Anführungsstrichen.
Nur, ja. Und ein Sprecher des Bundesarbeitsministeriums verwies auf Anfrage auf die Differenz zwischen, jetzt kommt's, das ist wieder richtig geil, also sie können nicht rechnen, ja, Fakt, auf ökonomische Eckwertannahmen der Bundesregierung vom Frühjahr diesen Jahres und berücksichtigen dabei die erwarteten Effekte einer Wachstumsinitiative. Also, was heißt das? Die Regierung hofft darauf, dass aufgrund des Wirtschaftswunders, was in Deutschland jetzt vermutlich Q4 anfangen wird auszubrechen, Q1 richtig eskalieren wird, mehr Menschen in Arbeit bringen wird, dass man das einsparen wird.
Es wird verblüfft.
Das heißt, jetzt bei einem Kostenapparat von 45,6 Milliarden Euro, heißt das bei 9,6, das sind knapp 20%. Glaubt unsere Bundesregierung wirklich, dass nächsten Jahres 20% der Arbeitslosen oder der Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger, die wir aktuell haben, in Lohn und Brot stehen werden?
Ja.
Es tut mir weh.
Aber mir gefällt der Optimismus.
Es tut mir weh. Ja, das Problem ist ja, was ich sehe, die Wirtschaft hinkt ja ein bisschen und irgendwann ist ja auch dieser sogenannte Boden erreicht. Du alter Charttechniker wirst das wissen. Und dann kann man natürlich auch mal überraschen, wenn man von nichts kommt, ja?
Ja, klar, absolut. Dann wird man sagen, so Mensch, war mir gut. Da haben wir hier erstmal 0,5% Wachstum
geholt. Und ich gebe dir im nächsten Monat 2, habe ich dir auch 100% mehr gegeben.
Schon stark, ja.
Und ich glaube, das wird auch, das, du wirst sehen, unsere werte SPD wird sich genau das nächstes Jahr auf die Fahnen schreiben, dass das Wirtschaftswachstum wieder anzieht.
Anzieht, genau. Das ist alles natürlich aufgrund der Entscheidungen des ehemaligen Finanzministers und jetzigen Kanzlers. Naja, ich komme wieder zum Unternehmen zurück. Das ist mein Flop der Woche, und zwar Worldline.
Du
und,
hast es heute mit Franzosen.
Ja, genau. Ja, ich treche heute darauf ein. Quatsch, Sanofi war ja positiv. In dem Falle Worldline kann man durchaus mal darauf eintreten, denn es ist ja der französische Zahlungskonzern. Manche kennen es auch, ich sag mal, von den jeweiligen Gerätschaften, wo man die Karte draufhält, das Handy draufhält, wenn man hier und da mal Zahlungen tätigt. Und jetzt ist auch der CEO hier zurückgetreten und sie senkten eben jetzt auch erneut den Ausblick, was jetzt nicht das erste Mal war. Und im Laufe des Sommers erlebte Worldline ein langsames Handelsumfeld in Verbindung mit spezifischen Leistungsproblemen in unserem Pazifikgeschäft und in einigen globalen Online-Vertikalen, zum Beispiel Reisen, sagte das Unternehmen als Begründung. Maßnahmen jetzt sind die Kostensenkungen, die wurden eingeleitet. Das Umsatzwachstum soll bei atemberaubenden 1% liegen, statt den erwarteten 2-3%. Der freie Cashflow von 200 Millionen Euro ist wenigstens da, immerhin, aber dennoch ganz schön gering, auch deutlich geringer als vorher erwartet. Und man muss jetzt schon mal sagen, Worldline als, wie gesagt, Zahlungsdienstleister, also in einem wachsenden Markt, in einem grundsätzlich 5-13% wachsenden Markt weltweit, ne, also ist immer, je nachdem welche Region, sind sie hier nahezu am Stagnieren und kommen irgendwie nicht davon und profitieren noch nicht davon. Die Aktie fiel ins Bodenlose schon mittlerweile, also von Quartal zu Quartal immer eine Etage tiefer, könnte man sagen. Und für mich eine Red Flag.
Heute 28% Minus?
Ja, also Worldline ist tatsächlich auch dauerhaft ein Unternehmen, was hier wirklich schlechte Zahlen bringt. Und 5% plus heute.
Ach so.
Ne, aber es ist vorher schon stark abgestraft worden.
Genau. 23%. Leute.
Ja, aber auch im Jahressicht. Ne? Also die waren mal bei 100, fast 100 Euro, je Aktie bei etwa 80. Und jetzt sind sie bei 6 Euro, was natürlich daran liegt, dass hier schlecht operiert wird. Also offensichtlich kriegt man es nicht hin, in einem Wachstumsmarkt ordentlich zu performen. Deswegen Red Flag, hier nicht davon täuschen lassen, dass 6,30 Euro günstig für eine Aktie aussehen. hier steht fundamental irgendwas nicht richtig im, ja, ich sag mal, in dem, wie es sein sollte. Insofern aufpassen und nicht sich blenden lassen. Deswegen hier mein Flop der Woche Wordline.
Ich weiß gar nicht, darf man immer sagen, schöner Flop?
Schöner Flop.
Super.
Ja, oder?
Ich freue mich. Mhm. So, jetzt stell dir vor, Marcel, du bist im Supermarkt deines Vertrauens und du hörst auf einmal als Stimme, Achtung, Achtung, die Angebotswochen wurden verlängert, heute in Ihrem Markt.
Ja.
Und damit herzlich willkommen zum Thema der Woche, würde ich sagen. Money, 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 jetzt noch zugreifen, jetzt ist Ausverkauf, meine Damen und Herren. Angesagt an, in manchen Märkten, auf diesem riesigen Markt des Aktienmarktes. Und du hast Green mit draufgeschrieben. Jetzt frage ich mich, können wir das nur, oder ich kann das auch so dehnen, dass ich alle meine billigen Investmentideen dir grün auch verkaufe.
Ja, absolut, das kannst du.
Und ich frage mich, oder ich würd, wir spielen uns jetzt so ein bisschen die Bälle zu. Möchtest du mir mal deine erste Idee jetzt um die Ohren hauen?
Möchte ich, aber zuvor möchte ich auch mal ausholen noch, weil da gibt es natürlich ein bisschen was dazu zu erzählen. Also das sind ja nicht umsonst noch Schnäppchen dabei, sondern es liegt ja daran, Zinsen waren hoch, werden jetzt langsam fallen.
Ja.
Das heißt, es gibt natürlich gewisse Bereiche, die davon noch nicht profitiert haben oder zuletzt auch sehr stark unter Druck geraten sind.
Ja.
Unter anderem Pharma, Biotech, aber eben auch Green. Und heute haben wir uns mal für die nachhaltigen Themen, denn man muss ja ehrlich sagen, auch der Aktienmarkt selber, man spricht kaum noch über nachhaltige Investments. Es gibt relativ wenig und viele liegen da wirklich ziemlich stark bluten, muss man sagen, als Aktie irgendwo da, wo man denkt, Mensch, wo soll es denn nur hingehen? Und dahingehend möchte ich dir das erste Unternehmen um die Ohren werfen, wessen Kunde du ja sogar bist, also dessen Produkt du ja täglich nutzt und auch täglich schätzt.
Ja.
Enphase Energy ist ja ein Unternehmen, was ich sag mal mit den Wechselrichtern und auch mit dem ganzen Komplettpaket der Solarpanels bis hin zu den, wie gesagt, Wechselrichtern, zu den Speichertechnologien und so weiter und so fort, doch eine Vorreiterrolle besitzt. Neben natürlich anderen, die stark in dem Sektor sind, aber so in diesem kompakten, so wie sie eben aufgestellt sind, sind sie doch, ich sag mal, relativ weit vorn. Und tatsächlich muss man sagen, hat sich hier eine charttechnische Bodenbildung über die Monate hinweg etabliert. Natürlich auch sehr volatil, das darf man auch nicht vergessen. Weil natürlich die Nachrichten zwischen, ja, jetzt Zinssenkung, später dann doch nicht und so weiter, ist natürlich immer etwas, was dann auch zusetzt.
Ja.
Aber wovon man ausgehen kann, generell von den nachhaltigen Investments, dass wenn die Zinsen sinken, werden die Investitionen wieder getätigt. Eher und eher, umso mehr sie sinken, umso mehr die Aussichten sind, desto eher werden auch natürlich die Zinsen dahingehend attraktiv für Investments. Und dann wird natürlich auch wieder die Nachfrage für genau diese Produkte, die Enphase Energy zum Beispiel mitbringt, auch wieder angekurbelt. Und jetzt haben wir lange Unternehmen, sind wir da auch drin geblieben, die, ich sag mal, wo es auch wieder nach oben ging schon, wo dann auch das Thema Zinsen jetzt auch schon wieder durch ist. Bei manchen Tech-Unternehmen haben wir das gesehen, ne? Wo die 2022er-Krise da im Prinzip schon rausoperiert ist. Aber hier bei Enphase muss man sagen, ist noch nicht viel passiert seitdem. Wir haben jetzt hier ein Jahr Seitwärtsphase und ich glaube, sobald diese Seitwärtsphase nach oben hin verlassen wird und so langsam sich auch die Quartalszahlen wieder aufhellen werden, weil wieder die Umsätze etwas in Fahrt kommen, würde ich dir jetzt hier um die Ohren werfen, dass Enphase Energy einer der Möglichkeiten ist, um vielleicht auch mal wieder, wenn das der Trend der nachhaltigen Investments wieder so ein bisschen zunimmt, was mit sinkenden Zinsen natürlich passieren kann, dann auch wieder auch Enphase profitieren könnte.
Verstehe ich voll und ganz. Ich bitte nur zu bedenken, wenn die alten Wachstumsraten nicht wieder erreicht werden, die Aktie hat trotzdem fast 400% in den letzten 5 Jahren gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir bei Enphase, da haben wir ja schon teilweise so 30-40% gesehen, bis, ob wir wieder jemals diese Wachstumsniveaus sehen oder ob die Aktie nicht eigentlich jetzt auf einem Niveau schon bewertet ist, wo man sagt, ja, jetzt lassen wir sie erstmal da ein bisschen reinwachsen, weil ich persönlich finde, 1,4 Milliarden Umsatz dieses Jahr, nächstes Jahr sollen schon wieder 2 Milliarden werden, ja, also da haben wir wieder 45% nach oben. Und der Gewinn soll um 87% zulegen. Dann haben wir nur noch ein KGV von 23. Wenn das erreicht wird, Marcel, Bombe. Ich weiß aber nicht, wie weit die Aktie dann, also ich sehe den Burggraben nicht. Ich weiß, damals mein Elektriker, der hat hier gesagt, bestes System, beste, auch mit deiner Batterie und allem Pipapo. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich war bei dem ganzen Thema, weil für mich kommt das alles aus Asien. Ich bin da ganz weit weg, ich habe da keine Ahnung und hätte der mir ein anderes System angeboten, hätte ich es auch gemacht, muss ich ehrlicherweise sagen. Also mich würde interessieren, wie viele Leute setzen sich wirklich damit auseinander, natürlich der Elektriker, aber wie viele Endkunden, also was ist dem wirklich wichtig? Und ich glaube, ich bin froh, dass ich angeblich, ich habe dann auch ein bisschen quer gelesen, Enphase hat super Wechselrichter, weil sie diese Mikrodinger haben, die dann an jedem einzelnen Modul sind und dann kannst du die gezielt austauschen, musst nicht alle überprüfen, spart Zeit, Geld und Nerven. Und die gehen halt einzeln an. Also bei einem klassischen Wechselrichter ist es so, ja, jetzt wissen für Angeber, die meisten Haushalte haben einen Wechselrichter. Also du hast zum Beispiel 12 Module auf dem Dach, hast einen im Haus, zum Beispiel von SolarEdge. So, jetzt ist aber das Problem, diese ganzen so PV-Paneele sind zusammengeschalten und laufen an dem Wechselrichter zusammen. Und weißt du, was ein Wechselrichter macht? Der verwandelt nämlich den einen Stromtyp, wechselt er um in diesen anderen Stromtyp, den wir haben. Keine Ahnung, welcher das ist. Ja, jetzt hier. Jetzt wird jeder Herbert schon sagen, ein Glück macht der Podcast und ist kein Elektriker geworden. Ja, okay. Aber um das jetzt mal so zu verstehen. So, jetzt ist aber das Problem, wenn, so habe ich es verstanden, wenn ein PV-Modul, du lass dich hier kaputt, ist es falsch, was ich erzähle? Ja,
alles gut. Alles gut.
Spekulatius.
Die Community wird schon richtig.
Ja, das stimmt, deswegen.
Deswegen lache ich schon.
Puh, ich mach mal so,
liebe
dass
Grüße.
Niemand mich erkennt.
Ja, setz den Sonnenbrille auf.
Nein, und dann ist es so, wenn jetzt ein Solarmodul bei mir ausfallen würde und ich hätte einen klassischen Wechselrichter in meinem Haus, dann müssten alle überprüft werden, weil ja natürlich an alle zusammenlaufen. Aber jetzt ist es so, was schreibst du? Schreibst hier schon. Und jetzt ist es so, dass man dann tatsächlich jetzt gucken kann in der App, welches Solarmodul bei Philipp ist denn kaputt.
Ja, das ist ja ganz praktisch.
Und die starten alle unterschiedlich. Das heißt nämlich, eine Gruppe ist immer so stark wie ihr schwächstes Glied. Wenn du dann nämlich ein, zum Beispiel, was Schattierung hast, dann ist das die maximale Leistung. Also da sehe ich schon, was Enphase kann und den Mehrwert, den es bietet. Aber ich habe mich erst danach schlau gemacht.
Okay.
So, jetzt.
Ja, ich hole mal aus. Also, jedes gute Unternehmen hat ein gutes Vertriebsteam.
Ja.
Insofern wird es nicht am Endkunden hängen, ob der sich selbst damit entschieden hat oder nicht. Ne? Das Vertriebsteam hat ja
aber im Prinzip. Ich glaube, ich will auch keinem.
Das läuft doch nicht überall gleich.
Ja, aber ich will ja niemandem was unterstellen. Aber ich glaube, der Elektriker verkauft dir gerne als Unwissenden das, wo er am meisten Geld verdient. Das würde ich auch so machen.
Ja, das kann schon sein, aber es kann natürlich auch sein, dass es nicht nur dieses Geschäft gibt, wie du es jetzt bekommen hast, sondern natürlich da ganz andere Wege auch. Ja? Ja. Es gibt ja auch, ich sag mal, die Unternehmenskunden und so. Das sind ja ganz andere, ich sag mal, auch Thematiken. Aber tendenziell, wenn ein Markt wieder zurück ins Wachstum führt, was ja passieren wird mit steigender nachhaltigen Investitionen, dann wird auch Enphase natürlich da als gewisser Global Player natürlich auch durchaus mit profitieren, wahrscheinlich besser sogar als andere, was natürlich auch der Aktienkurs zeigt. Denn man muss ja eins sagen, vergleich doch mal die Chart von Enphase Energy zu SolarEdge zum Beispiel. Und du wirst sehen, SolarEdge ist ins Bodenlose gefallen, weil hier eben wirklich nicht, also Vergleich, also der Markt erkennt dort weniger Burggraben als bei Enphase Energy zum Beispiel. Das ist ziemlich deutlich.
Nicht. Deswegen habe ich gesagt, stell dir mal vor, ich habe einen von SolarEdge nur einen.
Ja, also dann hast du sogar noch fundamental, aber tendenziell, auch da sieht man es ja am Chart, ne? Also da sieht man auch, dass der Markt einen gewissen Unterschied macht zwischen Enphase Energy und SolarEdge. Ne? Das kann man ja zumindest fühlen und sehen. Und wenn dann natürlich die Quartalszahlen wieder besser werden, das Wachstum zurückkommt und so wie du es auch gerade gesagt hast, vielleicht auch besser zurückkommen als erwartet, dann ist natürlich auch die Aktie schnell wieder erwacht. Daher hier theoretisch eine Chance, eine Aktie, die eben noch nicht bis hochgelaufen ist, obwohl sie eben schon ihren Boden
da hat. Muss ich dir jetzt aber eins sagen, lieber Marcel, jetzt für einen Trade, also ich würde grundsätzlich in beides nicht investieren, würde ich mich für SolarEdge entscheiden und ich sag dir auch warum.
Okay.
Weil die Aktie, tatsächlich nächstes Jahr gehen die Analysten davon aus, dass SolarEdge 1,9 Milliarden Umsatz macht bei einer Bewertung von 1,15 Milliarden Dollar und unsere liebe Enphase, die ich auch auf dem Dach habe, also keine Sorge, ich werde jetzt nicht da einsteigen, eine 15 Milliarden Market Cap hat bei einem erwarteten Umsatz nächstes Jahr von 2,04.
Ich appelliere an deine Börsenerfahrung, Philipp. Was sagt dir das, wenn ein Unternehmen deutlich besser oder höher bewertet ist, im gleichen Segment als Schrott. Das andere. Dann ist nämlich das eigentlich, was sehr tief bewertet ist, schon nicht ganz so stark, weil es nicht diesen Anleger-Zuschuss bekommt. Ne? Das ist auch was, wovon man als Aktionär dann durchaus mal überlegen sollte, ob man dann wirklich das Unternehmen nimmt, was jetzt zwar billig aussieht, aber eigentlich nicht so gut liefert, oder nehme ich dann lieber das, was vorneweg reitet. Ne? Also ein Branchenleader. Wir haben immer gesagt, Branchenleader, das ist SolarEdge im Vergleich zu Enphase Energy offensichtlich nicht, was ja ganz klar auch der Verlauf ist.
Ich nehme keins von beiden.
Das ist richtig, kann man auch machen. Ne? Also ich bin bei Enphase generell erstmal investiert, überlege da auch nochmal aufzustocken, aber tatsächlich sehe ich es einfach generell, diese Seitwärtsphase, diese Bodenbildung hat sich hier ergeben. Die ist bei SolarEdge übrigens noch nicht zu erkennen. Ne? Das ist nach wie vor ein fallendes Messer und auch da sind die Umsatzrückgänge viel deutlicher, als das bei Enphase Energy war. Ja. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Also dieser Bonus der Anleger der höheren Bewertung ist hier doch auch durchaus zu
erkennen.
Jetzt habe ich für dich eine Aktie dabei, in die ich sogar selber investieren wollen würde. Bin ich auch wirklich am Überlegen.
Okay.
Und hier, finde ich, schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe und hat so einen kleinen eine Margin of Safety. Mhm. Schauen wir uns an, die Zinsen sind gestiegen, was ist runtergekommen, das sind die REITs. Und in den letzten Wochen und Monaten hatte man unfassbar gute Chancen, REITs günstig einzukaufen. Realty Income, keine Medical Property Trust, aber
ne, ja, es gibt Alexandria
Real Estate, VG Properties.
Ja. Wir haben drüber gesprochen.
Genau, wir haben es schon besprochen und ich habe jetzt noch eine REIT mitgebracht, die auch sogar grün und nachhaltig ist. Und ich mache es mir immer einfach. Wiesel, ja, Philipp Wiesel nennen mich ja manche, immer so, da bin ich. Und ich mache die Seite mal auf. Ja, Citywire hat ja die Elite Companies. Also sie schauen sich an, welche Investoren sind in der Lage, den Markt wirklich outzuperformen als aktive Fondsmanager und haben aufgelistet, in welche Unternehmen sie investiert sind. Und 140 Fondsmanager, die in der Lage sind, also den Markt zu schlagen nachweislich, haben in 169 REITs investiert. Und warum nicht? The trend is your friend. Wir haben heute schon drüber gesprochen. Go with the flow. Und ich kann diese Seite citywire.com jedem nur empfehlen, weil da sind auch spannende Unternehmen dabei. Zum Beispiel, hast du schon mal von Lamar Advertising Company gehört?
Nein.
Ist auf Platz 1. Da sind 9 Elite-Investoren mit dabei. Kurzer Sidekick jetzt nur, dass ich es mal gehört habe. Den gehört in den USA fast jedes Werbeplakat, Litfaßsäule, auch an Flughäfen, was du siehst.
Das Ströer der USA.
Genau, richtig, ja. Und da sind ganz viele mit dabei. Und jetzt, dass man da auch Alpha erzielen kann, schauen wir uns mal ganz kurz den Chart an. Die Aktie hat in einem Jahr, boom, 60% gemacht. Und das ist für eine REIT, die jetzt, und jetzt halte ich fest, aktuell 4,22% Dividendenrendite hat. Natürlich brutal stark.
Ja, das stimmt.
Weil vor einem Jahr war das Ding noch 60% höher. Und die Aktie ist jetzt auf 5-Jahres-Sicht 60% hoch. Also die hat eigentlich alles gewonnen in dem letzten Jahr. Und diese Elite-Investoren haben das auch mitgesehen. Und wenn man auf der Website immer mal so ein bisschen schaut, dann sieht man auch, wann ein Großteil da schon reinläuft. Und das ist tatsächlich meistens, bevor es hier richtig losgeht. Finde ich super spannend.
Absolut.
Und auf Platz 3 ist mir dann eingefallen, die Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.
Kurz HASI.
Oh, HASI.
Mhm. Gleich zu merken. Also das Kürzel ist HASI. Wer sich jetzt nicht merken wollte, einfach HASI-Kürzel eingeben, dann wird sich die Aktie auftun.
HASI einmal kurz ein. Coole Aktie, auch diese 43,2% gemacht und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe davon vorher noch nie gehört. Du ja schon, richtig?
Ja, doch.
Aber wir sprechen halt nicht drüber. Und auch so sieht man auf den YouTube-Kanälen etc. habe ich von dieser Aktie noch nie was gesehen. Market Cap 3,98% und jetzt kann man natürlich sagen, Fallen Angels, aber die Aktie hat in 5 Jahren gerade mal 13,15% gemacht und sie war vor der Zinswende, war sie auch schon mal bei $67, jetzt sind wir bei $33,64. Ich sage nicht, dass wir in eine Nullzinspolitik-Phase wieder reinfallen, aber das Unternehmen, und das ist für mich jetzt wieder so der Edge, ist vom PE, also vom KGV, bewertet mit 13,76 in so einer Zinsphase. Wir sind in den USA ja immer noch so bei knapp 5%. Jetzt stell dir mal vor, die gehen runter auf 3,5. Dann sprudeln ja die Gewinne noch viel mehr. Und jetzt haben wir ja gesagt, wir machen es grün. Und was machen sie? Sie investieren mit Unternehmen. Ich habe gehört zum Beispiel, jemand wird heute noch über Amaresco sprechen.
Nee.
Gemeinsam mit Amaresco in grüne, nachhaltige Windparks, PV-Parks, Wasserkraftwerke verwalten die dann aber auch. Ja? Mhm. Weil es braucht ein gewisses Know-how, das Ganze zu verwalten, zu vermarkten. Und was mir an dieser Aktie einfach gut gefällt, ist günstige Bewertung. Sie erzielen Gewinne auf diesem Niveau mit Sachen, wo man ja sagt, naja, das ganze grüne Thema. Aber sie scheinen ein Know-how zu haben, dass sie es schaffen, in solchen Zeiten ordentlich Gewinne zu erzielen. Sie haben eine Dividende von 4,91%, zahlen quartalsweise, gerade mal 4 Milliarden Market Cap. Und was ich auch gelesen habe auf der Webseite in der Investorenpräsentation, sie verwalten, ich glaube, Assets im Wert von 17 Milliarden knapp, nagelt mich darauf nicht fest. Aber die Aktie, der Umsatz kennt eigentlich nur eine Richtung Und das schon seit Jahren und auch für nächstes Jahr. Wir haben gerade drüber gesprochen. Sprudeln, Investitionen, die Zinsen gehen runter. Unternehmen wollen nachhaltiger auch investieren. Da gehen sie dann natürlich auch zu Experten. Und warum denn dann nicht einer, der das Ganze wieder hat, betreibt und an die vermietet, damit sie ihre Bilanz auffrischen können. Und Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz nächstes Jahr um 37% wachsen wird, der Gewinn auch nochmal um 8%. Und dann haben wir ein KGV von 12,7. Wir haben eine Payout-Ratio gerade mal von 65%. Sie wollen langfristig sogar auf 50% kommen. Ja, also sie haben auch ein wirklich gutes Cash-Management-System, für eine REIT ja eher ungewöhnlich. Aber sie sagen, nee, wir brauchen auch einen Teil zum Investieren, was wir dann vermieten, wenn wir Opportunities haben. Sie kaufen regelmäßig Aktien zurück und deswegen meine Aktie, wo ich wirklich sage, wenn nochmal eine REIT, dann kann ich mir das vorstellen, weil ich auch einfach sehe, dass diese Aktie, wo sie mal war und wo sie vielleicht auch nochmal hingehen kann, langfristig gesehen mit Dividendenerhöhungen, und das machen sie auch, ja, also da bin ich auch gleich fertig, das haben sie auch gemacht jetzt in den letzten Jahren immer, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass dieses Unternehmen eine schöne Ergänzung sein kann für ein Portfolio.
Genau.
Jetzt du.
Ja, also danke, was soll man sagen? Ich bin, danke, gehen wir weiter. Nein, also ich bin ganz bei dir. Also Hasi, finde ich auch klasse, also wirklich ein super Unternehmen. Ich möchte auch hier nochmal kurz einfach einen Vergleich, auch wenn es ein bisschen schwierig zu vergleichen ist, aber Enphase Energy zum Beispiel, haben wir ja gesagt, ist in der Seitwärtsphase. Solar Edge fällt ins Bodenlose. Hier sehen wir schon, hier ist der Abwärtstrend gebrochen, die Seitwärtsphase verlassen. Es gab sogar eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation, also ein Trendumkehrsignal nach dem Ausbruch, und jetzt steigt die Aktie weiter an und wird natürlich auch in den nächsten Monaten sehr wahrscheinlich weiter an Fahrt gewinnen. Ne? Das muss man einfach sagen. Und ich glaube, das sind sie wirklich gerade für einen, naja, wir haben grün, wir haben etwas, was sowieso auch noch trotzdem noch Potenzial hat, ist REITs. Ne? Das Ding ist ja noch nicht durch, deswegen sind ja die Zinssenkungen nicht schon alle schon eingepreist komplett. Und haben wir beides zusammen und dann eben noch ein eigentliches Schnäppchen, muss man sagen. Auch, ne? Also diese REIT ist ja auch noch nicht annähernd dort, wo sie mal hingehört. Und insofern ist auch das eine schöne Chance und da vielleicht auch einfach noch eine Möglichkeit, günstig zuzugreifen,
vermeintlich. Und man hat auch eine Dividende von fast 5%.
Ja, und das kommt auch noch hinzu. Das heißt, das Warten darauf, dass es weiter steigt, ist natürlich angenehmer als vielleicht bei einem anderen.
Man darf ja nicht vergessen, eine Dividende, die regelmäßig gezahlt wird, ist ja wie eine Garantie Rendite auch. Ja?
Ja.
Weil die wird ja vom Kurs abgezogen. Also wenn es keine Dividende wäre, der Kurs auch um die Dividende höher. Und das muss man auch mal sehen. Wir sehen es ja auch mal so in den Rückblicken, dass wir teilweise jetzt schon 10-15% unserer Investments über die Dividende zurückgehalten haben. Das heißt, unsere Gesamtperformance wäre eigentlich nochmal bei der Aktie auch nochmal um den Prozentsatz
höher. Ja, das stimmt, absolut. Ein weiteres Unternehmen, was an dem Sektor damit eine Rolle spielt, ist Brookfield Renewable. Also sprich der ein Tochterarm, muss man sagen, von Brookfield generell. Ne? Und wäre auch aber noch eine EGD.
Ich glaube, es ist schwer, da rein zu investieren in Deutschland.
Aber es ist, glaube ich, der Zugang ist schwierig, ne, für diese Aktie. Also muss man, glaube ich.
Guck mal, bei der Consorsbank, da hat man ja alle zur Auswahl. Ist jetzt auch gerade keine bezahlte Werbung. Brookfield.
Dennoch ist das Unternehmen natürlich eins, was in diesem Segment tätig ist, auch da schon ein bisschen besser gelaufen auch, also ein Stück zurückgekommen. Auch hier muss man sagen, spannende Aktien mit spannenden Projekten, kann man sich auch mal auf der Webseite anschauen, da gibt es sicherlich auch noch einiges zu holen. Auch hier die Dividendenrendite gar nicht ohne.
5%.
Genau, kann man also auch durchaus sich anschauen. Die investieren natürlich immer weiter in grüne Projekte und das wird auch wieder mehr Mode sein in Zukunft, weil es ist einfach letzten Endes nicht wegdenkbar, ne? Das ist ganz klar.
Die Aktie stand auch mal, ich gucke gerade mal, bei fast $50. Also hier haben wir auch fast 100% an Upside, wenn wir sagen, sie werden irgendwann in den nächsten 10, 15 Jahren nochmal ein neues Allzeithoch erreichen. Ja. Dazu gibt es 5% Dividendenrendite. Die darf man da davon auch davon ausgehen, dass die sicher ist und regelmäßig gezahlt wird, weil das gibt natürlich alles in die Mutter, die Brookfield Corporation, aber auch die BAM, die Brookfield Asset Management, will natürlich auch einen Großteil vom Kuchen haben. Und das sehen wir auch, war die Dividende, schauen wir jetzt einfach mal, 2014 bei $20 im Quartal sind wir jetzt schon bei $35, also $15 mehr, fast verdoppelt in 10 Jahren. Das ist doch schön, ja, also da wäre man schon bei einer persönlichen Dividendenrendite von knapp 10%.
Ja, das kann man durchaus mitnehmen, ja, wenn man das mal so beachtet.
Das letzte grüne nachhaltige Unternehmen, was ich heute mitgebracht habe, Marcel, ist Sixt. Ja. Ein Zykliker, der wirklich am Boden gefühlt ist und Es ist natürlich besser, sich ein Auto zu leihen, als ein eigenes Auto zu besitzen, was die CO2-Bilanz angeht. Dann kann man sich natürlich auch immer schön das E-Auto ausleihen. Und Sixt baut ja auch immer mehr und mehr diese Super-App. Also da ist schon Carsharing mit drin, da sind die E-Roller mit drin. Da ist schon so viel mit drin. Und ich muss dir auch ehrlich sagen, ich werde jetzt mal in den Großstädten, wenn ich beruflich unterwegs bin, mal testen, ob ich mir nicht mal so ein Carsharing-Auto von Sixt einfach mal nehme, anstatt immer hier einen Mietvertrag zu machen, weil das ist natürlich auch teurer und dann kann ich mein Geld natürlich auch für andere Sachen ausgeben, zum Beispiel für Konsum etc.
Für Sixt-Aktien.
Genau, zum Beispiel für Sixt-Aktien. Ich gehe davon aus, dass die Dividende gekürzt wird, aber ich glaube, man hat trotzdem eine schöne Einstiegsgelegenheit aktuell bei den Vorzügen. Und wenn mehr Leute natürlich, wenn auch hier wieder die Zinsen sinken, muss man mal gucken, wie sie die Autos auch verkaufen. Kriegen sie aber natürlich auch zu günstigeren Konditionen die Autos, ihre Flotten, und haben da vielleicht auch nochmal einen Hebel. Also ja. Ich glaube, niedrige Zinsen sind auch für Autovermieter sehr gut. Die Expansion in den USA, sie sind aktuell primär nur an Flughäfen. Also da verdienen sie auch gutes Geld mit. Also sie machen das schon sehr bedacht und ich sehe es auch immer wieder. Ich bin ja fast 2-3 Mal die Woche bei Sixt. Und es ist ja immer, ich habe schon gesagt, in der App wird dir ein Upgrade angeboten, am Schalter wird dir eins aufgeschwatzt und du ahnst nicht, wie oft du es merkst. Für mich persönlich, ich bin froh, ist ein Auto kein großes Statussymbol. Und du siehst, du ahnst gar nicht, wie die Leute sabbern, wenn ihnen dann auf einmal ein Audi A8 angeboten wird oder ein 7er BMW für nur 60 Euro mehr am Tag. Und sie machen es.
Ja klar.
Mhm. Unfassbar. Mhm. Also Sixt. Why not?
Ja, kommt auch hinzu, also um da nochmal vielleicht das große Picture aufzumachen. Klar, Zinssenkungen tun natürlich insofern Sixt auch gut, weil natürlich die Wirtschaft belebt wird. Und wenn die Wirtschaft belebt wird, gibt es natürlich auch mehr Nachfrage. Das ist ja ganz klar. Man reist
mehr. Und
ja, klar, auch also geschäftlich bis hin natürlich auch zu den privaten Reisen.
Wichtig ist, wer die Aktie hat. Es gibt einen Bonus, wenn man
Sixt. Ich glaube, 20% Rabatt, ne, auf der wenn man Sixt.
Aber ich, also wenn Kunde ich hier ist. Einsteigen wollen würde, Marcel, wir sind schon fast auf dem Niveau während der Corona-Pandemie.
Ja, das stimmt.
Da waren wir hier bei 46,44 Euro für die SE, jetzt nicht für die Vorzugsaktien. Aber das ist schon, da ist nicht mehr viel Luft nach unten, glaube ich. Und eine erste Tranche, aber ich würde es auch nicht langfristig halten. Also ich glaube, wenn wir hier nochmal das Allzeithoch dann sehen von hier 160 Euro, wer das aushält, also ich kann mir vorstellen, dass wir in den nächsten 10 Jahren nochmal ein Allzeithoch sehen von Sixt.
Ja, na klar, davon gehe ich sogar aus. Also würde ich mir auf jeden Fall als wahrscheinlich sehen, muss ich sagen. Klar, eine Zyklik ist zwar da, aber ja, am Ende des Tages bin ich bei dir. Sixt war auch selber investiert schon, also tolles Unternehmen, natürlich auch toll geführt und immer noch die beste Marketingabteilung. Ne? Amaresco habe ich natürlich noch mit. Du hast ja schon, erwähnt. Und Amaresco, ich bin selbst investiert, habe auch schon deutlich mehr bezahlt für die Aktie, als es aktuell steht. Dementsprechend bin ich auch etwas im Minus, habe ich damit sagen wollen. Ist aber nicht schlimm, weil ich ja relativ günstig nochmal nachgekauft habe, ein bisschen den Einstiegspreis runtergesetzt habe. Und ganz ehrlich, mir gefällt das Geschäftsmodell von Amaresco sehr gut. Denn wenn ich jetzt Unternehmen X bin und ich mich gerne nachhaltiger aufstellen muss, was natürlich gemacht werden muss, wenn ich sage, ich habe jetzt hier gewisse CO2 ich sag mal auch Anforderungen, die ich erfüllen möchte, vielleicht auch einen Anreiz für Investoren natürlich bieten möchte, indem ich umso grüner wäre, dann kann ich das nicht einfach so, weil ich bräuchte eine Abteilung, ich bräuchte jemanden, der eine Ahnung hat davon, der das umsetzen kann und das auch so zuverlässig, der wird mir das kosten, fällt an anderer Stelle weg. Also hole ich mir jemanden ins Haus, der das beraten kann, der da Ahnung hat von dem ganzen Thema und vor allen Dingen auch im Full-Service Energiepartner darstellt und das ist im Prinzip Amaresco und sie haben wirklich für alles mögliche von der Straßen, von Flächenbeleuchtung bis natürlich selbst die Energieeffizienzen, die Versorgungsmanagement, Geothermie, und wirklich Batteriespeicher, Biogas, Biomasse, eigentlich wirklich alles, was man sich so vorstellen kann im nachhaltigen Bereich und da betreuen sie ihre Kunden eben tatsächlich allumfassend, auch den öffentlichen Sektor, Verkehr, auch Schulen natürlich, also wirklich da breit gefächert und auch die Regierung selber, das muss man ja auch mit noch erwähnen und sie haben in meinen Augen ein sehr gutes Geschäftsmodell, was ich sag mal, also in 2022 einen Sondereffekt hatte durch die, ich sag mal auch Ausgaben seitens des Staates für die Nachhaltigkeit, damals war das Thema eben noch groß geschrieben, da hatten sie Sondereffekte, ansonsten, wenn man das Jahr 2022 herausnimmt, hat man permanent steigende Umsätze schon erlebt, auch jetzt noch, trotz der hohen Zinsen. Und das ist schon, finde ich, beachtlich. Gerade in dem Bereich sieht man, dass sie gut operieren und offensichtlich noch genug Kunden finden, die bezahlen für die Dienstleistungen und Mehrwerte des Unternehmens, weshalb ich hier investiert bleibe, auch das Minus aushalte. Und ich glaube, dass das hier auch nach und nach weiter nach oben gehen könnte. Mir gefällt das gut.
Top. Also alles, was von Hasi Partner ist, kann nur gut sein von einem Hase.
Das kann natürlich auch sein, ne?
Schreibt uns gerne mal in die Kommentare eure Schnäppchen für jedes Depot. Ja, also ich glaube, heute war wieder für jeden was dabei. Stimmt. Meine Investmentidee. Hasi, wie ist es denn bei dir? Was darf ich aufschreiben?
LVMH.
LVMH.
Sie haben heute bei dem Donnerstag hier wirklich hervorragend, also gerade das Luxussegment scheint durch die chinesischen neuen Impulse der Wirtschaft ganz schön reagiert zu haben und sie sind ausgebrochen aus dem Abwärtstrend und ja, was soll man sagen. Ne?
Kannst du dir vorstellen, dass die Chinesen jetzt auf einmal wieder in Luxuskauflaune kommen?
Ja, also wenn es der Wirtschaft in China wieder besser geht, haben die zumindest wieder die Möglichkeit, auch ein bisschen mehr Wohlstand aufzubauen. Vielleicht auch dann wieder die Mittelschicht, die sich vorher eben sowas leisten konnte und es jetzt eben nicht mehr konnte, vielleicht wieder zu Luxus zu greifen. Und das könnte durchaus möglich sein. Ob das am Ende so eintritt, weiß ich nicht, weil ich glaube 0,1% Leitzinssenkung ist jetzt kein großer Akt, aber ja, wird als im Markt natürlich gefeiert, weil die Aktien der Luxussegment natürlich ziemlich ausgebombt sind und das muss man ja einfach auch so mal honorieren und das sieht man jetzt. 10% plus die
Aktie. Ich freue mich total, wenn ich das immer so sehe hier, unsere Investmentideen der Woche. Das werden ja so unsere Weihnachtsfolgen werden, wo wir die alle mal durchgehen. Da freue ich mich richtig drauf.
Was Spannendes ja auch.
Ne? Da sind auch coole Sachen mit dabei und Gott sei natürlich Dank. Auch, wenn wir unsere Spekulationen auflösen. Marcel, ich würde sagen, wir machen einen Deckel drauf.
Ja.
Und nächste Woche hören wir uns mit dem Depot-Rückblick. Dazu gibt es dann am Sonntag auch noch ein Update zu meinem Depot. Schaltet da auch gerne ein, abonniert uns, sprecht über uns und gebt uns gerne 5 Sterne.
Und grüßt uns.
Grüßt uns, ja. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei deinen beiden Aktienbuddies, Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.